Ich habe heute ich habe Sampleflaschen bestellt, weil ich hatte gar keine mehr. Und ich habe in letzter Zeit immer mal so ein paar Samples rausgeschickt. Und letzte Woche irgendwie die letzten beiden und habe die neuen eingeräumt und da stand eine Flasche Blendens Gold Edition. Die hast du mir irgendwann mal mitgegeben.
Ja, kann schon sein.
Ein kleines Sample von hier. Habe ich mich gefreut. Probiere ich heute mal. Wollte ich schon immer mal probieren. Den gab es jetzt irgendwie wieder, ne? Für 100 Euro.
Ja.
Mindestens. Ich glaube, jetzt ist er bei 150. Der steigt immer weiter.
Ja, der war damals auch nicht so billig. Der kostete damals auch 60 € oder so vor 2 Jahren.
Okay.
Das war schon deren Flaggschiff. Die hatten irgendwie einen Standard, dann einen Single Barrel und den Gold. Also so drei, vier verschiedene gab es, glaube ich, immer.
Ach so, okay. Ja, gibt es jetzt irgendwie auch. Habe ich jetzt letztens immer mal wieder gesehen, aber das war mir von den Preisen her irgendwie zu fett.
Ja, 100er für einen Bourbon ist schon nicht ohne. Wobei der Blenden's Gold ist lecker, ne? Aber gut, es gibt
Na,
viel
bei mir.
leckeren Bourbon, finde ich. Und ich finde, für die Hälfte kriegt man auch sehr gute Sachen.
Ja, und bei mir muss ein Bourbon ja auch immer mixable sein. Das heißt, ich verwende den ja auch für Cocktails und da sind mir wirklich 100 Euro ein bisschen zu schade. Auch wenn vielleicht andere Leute was anderes sagen. Oh, jetzt. Das hat ein bisschen gequietscht, aber nicht geploppt. Das war relativ schade.
Relativ wenig.
Was war da drin? Was hast du da?
Das ist unser Box-Bottling. Und zwar der Talisker 15 Jahre.
Ja.
Special Release 2019.
Ach, cool.
Mit 57,3 Volumenprozenten abgefüllt. Paddy, sagst du uns mal bitte hier die Whisky Base ID?
Die Whisky Base ID lautet 1400 78.
Ja, ansonsten weiß ich nicht, was man noch dazu sagen kann. Steht hier was zu den Fässern? Steht nichts zu den Fässern.
Beim 15-Jährigen
Ja.
steht nichts zu den Fässern.
Nö.
Ist das nicht irgendwas mit Rum gewesen? Ach nein, das ist der neue 8-Jährige, ne?
Genau.
Hast du keinen
Ja.
Research betrieben, lieber Oliver?
Nein, warum? Ich hatte den doch schon mal. Also ich hatte den schon mal im Glas vor etwas längerer Zeit. Du erinnerst
Ja.
dich, ich habe den, glaube ich, mit Austern verkostet.
Ah, das war der, ja.
Deswegen ist der für mich jetzt kein Neuling. Nichtsdestotrotz ein sehr guter Whisky und von daher passt er auch sehr gut hier in unser Set.
Ja, von der Farbe sieht er aus, auf jeden Fall, als wäre es ein Birbenfass. Ja. Relativ hell. Gülden.
Ja, würde ich auch sagen. Was haben wir heute für Themen, mein Guter?
Ach, einige. Es ist wirklich, wirklich viel, was wir besprechen können. Das hat mich selbst überrascht irgendwie, dass es heute so viel ist, was wir potenziell durch die Mangel nehmen können. Wir haben ja vor 2 Folgen irgendwie schon mal drüber gesprochen, dass es jetzt einen neuen Springbank, Kilcarran und einen neuen Hilf mir weiter, Hazelburn gibt, ne?
Touchdown.
Naja, zumindest in Deutschland Touchdown, noch nicht bei uns, aber ja, Touchdown in Deutschland, das ist ziemlich cool.
Touchdown bei uns. Unser Sample-Paket ist angekommen heute Nachmittag.
Ach, dann war ich wirklich zu zeitig bei dir.
Ja, ich habe es erst heute Abend aus der Packstation geholt. Ich weiß nicht genau, wann es in die Packstation kam. Irgendwann zeigt mir die App ja an, dass ich was in der Packstation liegen habe. Und das habe ich erst heute Abend gesehen, irgendwie um 6 oder so, dass da was drin
Ja.
ist.
Und da bist du nicht gleich zu mir gekommen und hast mir das hergebracht?
Nee.
Schwach, sehr schwach.
Du fährst doch jeden Tag bei mir vorbei. Warum soll ich dir das dann noch vorbeibringen?
Und damit ich es heute habe?
Morgen ist da auch noch ein Tag, mein Guter.
Na gut.
Aber ja, da in diesem Päckchen ist der neue 12er Springbank, der neue Hazelburn 13 Jahre Oloroso Sherry Cask. Richtig? Richtig? So heißt der,
Ja.
glaube ich. Und das erste Mal Premiere, ein Glen Scotia 16 Jahre.
Nein.
Nee, Quatsch, Kilcarron, 16 Jahre, sorry. Jetzt bin ich hier gerade im Campbelltown durcheinander, Wahnsinn. Ein Kilcarron, 16 Jahre. Und, deswegen bin ich durcheinander gekommen, ist noch irgendwie eine andere Abfüllung dabei. Ich glaube, ein Aaron, ne? 21 Jahre.
Ja, der etwas ältere Aaron, 21, der noch in dieser Bordeaux-farbenen Verpackung kam, den wollte ich schon immer mal probieren. Weil ich den interessant finde. Ich habe nämlich in Notes gelesen, der soll wachsig sein und in Richtung kleinlich gehen.
Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn genau, dem so wäre.
Genau, es gibt aktuell sowieso ganz, ganz interessante Sachen bei Aaron. Allgemein, was die rausbringen, die haben jetzt aktuell einen 25-Jährigen auf den Markt gehauen, auch zum ersten Mal. So, die erweitern auch ihre Range, die haben jetzt erstmal das Design geändert, was echt wunderschön aussieht, meiner Meinung zumindest. Andere sagen, das sieht echt hässlich aus. Ich finde es total schön. Und da tut sich einiges dort, ne? Haben ihre zweite Brennerei jetzt am Laufen. Die produzieren auf vollem Rohr, sage ich mal, ja. Die machen jetzt rauchigen Whisky. Was vorher in der Hauptbrennerei, sage ich mal, auch geschehen ist. Da gab es ja diesen Machimor oder so, wie er heißt, von Aaron. Als rauchige Variante. Und jetzt gibt es da eine zweite Brennerei. Aber das hatten wir, glaube ich, alles schon so ein bisschen mal angeteasert. Ansonsten, was können wir noch heute besprechen?
Immer noch bei Aaron, lieber Tim.
Du bist immer noch bei Aaron?
Also das Spannendste, was von Aaron, glaube ich, hier bei mir irgendwie rumsteht, ist ein Zweijähriger.
Sag ich ja. Ich war letzte Woche Freitag nämlich. Ich war letzte Woche Freitag bei unserem lieben Freund Colin und hab den seit langem mal wieder gesehen. Das ist ein sehr, sehr viel beschäftigter junger Mann und es ist immer sehr schwierig, den mal zu fassen zu kriegen. Da habe ich die Chance beim Schlawittchen geschnappt, ihn mal kurz zu treffen und gleichzeitig auch ein bisschen Spirit aus unserem Fass zu saugen. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass der eine ganz schön geile Farbe bekommen hat. Und ich habe Olli heute ein Sample vorbeigebracht und den werden wir auf jeden Fall heute in der Folge mal verkosten.
Ich muss sagen, dass der sieht ja aus wie ein fertiger Malt. Und ich habe auch schon mal eine Nase reingehalten, also mit diesen dreijährigen, vierjährigen Dingern, die man vielleicht manchmal so irgendwo bekommen kann, die auf jeden Fall mithalten.
Ja, die Nase kann auch für mich, finde ich, ohne jetzt zu viel verraten, mit Älteren mithalten.
Ja, sie hat schon Anteile von was Jüngerem. Aber ja, die ist super. Kommen wir aber nachher zu. Wie gesagt, ich habe jetzt nur mal ganz kurz einen Rüssel reingehalten nach dem Einschenken.
Ja.
Damit er hier noch ein bisschen atmen kann. Aber ja, finde ich auch cool, dass wir da heute schon mal so den zweijährigen Geburtstag heute mal feiern und da mal ein bisschen verkosten.
Genau. Es wird heute wieder ein bisschen länger. Später würde ich noch ein bisschen berichten. Ich habe mal wieder...
Also ich möchte eigentlich in einer Stunde durch sein, lieber Tim.
Wirklich?
Wir gucken mal. Nein, ich habe es jetzt nicht eilig, aber 3 Stunden brauchen wir ja auch nicht sitzen. Wir gucken mal. Nein,
3 Stunden auf jeden Fall nicht, aber anderthalb wären es bestimmt.
Das könnte schon sein, ja.
Ja, ich habe nämlich Lust, heute noch ein bisschen zu berichten. Ich habe bei einem Blind Tasting mal wieder teilgenommen und zwar vom Blog Friends of Single Malt, fosm.de. Und die machen immer eine Blind Tasting Challenge. Ich habe mich dann mal wieder bis auf die Knochen blamiert und würde kurz dazu was sagen. Doch bevor wir all die Sachen, die wir jetzt so angeteasert haben, angehen, Olli, wollen wir erstmal richtig starten?
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Genau. Olli, wie war dein Wochenende?
Zu kurz, wie immer. Und ich habe Bud Spencer getroffen. Mir auch.
Stimmt. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Der gute Mann, zumindest der Schauspieler, der war leider nicht mehr unter uns. Aber trotzdem haben wir den irgendwie getroffen, das stimmt. Ich nämlich auch.
Ich bin ja großer Bud Spencer-Fan gewesen in meiner, in meiner Kindheit, Jugend, jüngeren Jugend. Also wir hatten früher, ich weiß nicht, wie viel Bud Spencer-Filme auf VHS-Kassette, alle so aus dem Fernsehen aufgenommen und irgendwie 100 Mal geguckt. Und von daher, da verbinde ich ganz viel mit meiner Kindheit und meiner Jugend mit Bud Spencer. Mhm. Ich habe ein paar Jahre vor seinem Tod mir seine Biografie gekauft und als der hier in Leipzig war, auch das Ding signieren lassen.
Ah, der war im Hugendubel, ne?
Genau. Ich habe, ja. Das Lustige ist, ich habe mich da selber gar nicht angestellt. Das war irgendwie so eine 3 Kilometer lange Schlange vor dieser Buchhandlung, sondern ja. Ich habe mit einer Kollegin direkt davor in so einem Café gesessen und Aperol Spritz getrunken.
Und Living the Good Life.
Ja, genau. Und ihr, jetzt muss ich überlegen, ihr Schwager, der wollte unbedingt, der hat sogar so Bud Spencer-Tattoos auf seinen Waden gehabt, der wollte unbedingt sich das Buch signieren lassen. Und da habe ich dem Mainz einfach auch noch in die Hand gedrückt und habe gesagt, ey, wenn du dich da ehrenstellst, lass du Mainz bitte mit signieren. Und ja. So bin ich halt auch zum signierten Exemplar gekommen, ohne mich da 5 Stunden anstellen zu müssen.
Mhm. Genau, aber du hast ihn dann also nicht persönlich getroffen?
Ja, ich glaube, mit persönlich zu treffen war da nicht so viel. Der hat nicht mal hochgeguckt, ne? Also du musstest dein Buch schon so aufklappen und das hinhalten und der hat dann da Bud, also BUD halt, sozusagen auf die aufgeklappte Seite draufgeschmiert mit seinem Filzer, okay, und hat gar nicht hochgeguckt oder irgendwas. Das war nur, also im Sekundentakt, für den Schwager meiner Kollegin war das eine Lichtgestalt und, der war total happy und alles, aber der hat in eine Sekunde quasi gesehen. Das ist, von daher habe ich da jetzt, glaube ich, nicht so viel verpasst. Also, das war jetzt für mich nicht so schlimm. Ich habe aber das Buch sogar gelesen und der hat ja ein ganz bewegtes Leben gehabt. Mhm. Und das ist ein spannendes Buch. Also, wer so ein bisschen auf Biografien steht oder in dem Fall ja Autobiografien von interessanten Menschen, dem sei das ans Herz gelegt. Das ist schon, der hat was zu erzählen.
Sehr schön. Aber wir haben ja auf eine andere Art und Weise mit Bud Kontakt gehabt.
Genau, da muss man vielleicht ein bisschen länger ausholen, lieber Tim. Möchtest du das machen oder soll ich das machen?
Oh, mache ich gerne. Und zwar ist es so, dass unser lieber Kollege, der Jason beziehungsweise Whiskey Jason, nennen wir ihn einfach, von Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, macht schon seit einiger Zeit was ganz Cooles, und zwar organisiert ja Blogger und Blogger-Treffen. Nun sind wir weder Blogger noch Vlogger, aber fallen irgendwie auch mit in die Kategorie und werden auch freundlicherweise immer mit eingeladen und haben es leider nie geschafft. Es war auf der Burg Scharfenstein, war, glaube ich, eines der ersten Treffen. Ich glaube sogar auch im Brühler Whiskyhaus war irgendwie auch so ganz, ganz am Anfang mal eins. St. Kilian hatte im vergangenen Januar eins ausgerichtet. Im Mai sollte eines stattfinden, und zwar bei Stork Club beziehungsweise in der Spraywood Distillery im Spreewald. Und das fand alles leider nicht statt. Beziehungsweise im Mai natürlich. Jetzt am vergangenen Samstag und Sonntag sollte das Ganze in Rüdenau bei St. Kilian stattfinden. Aufgrund des Lockdown Light musste das natürlich ausfallen, aber wir haben natürlich solche coolen Sachen wie Zoom, und so haben sich dann über 30 Blogger und Vlogger bei Zoom getummelt. Wir haben dort miteinander gesprochen, wir hatten kleine Gruppen, in denen wir uns kurz unterhalten konnten, wir hatten ein Blind Tasting und dann natürlich gab es auch ein paar Samples von St. Kilian, die uns zuvor zugesendet wurden, die wir dann gemeinsam verkostet haben. Und der Andreas Tümmler, der Inhaber der Distillerie, hat gemeinsam mit dem Thorsten Manus einfach mal so schön durch den Abend geführt. Die haben ein paar Sachen von sich vorgestellt, ein paar Insights gegeben. Die haben natürlich die ein oder anderen Produkte auch aus ihrem Portfolio, was jetzt nicht nur Whisky ist, so ein bisschen Merchandise und so uns auch gezeigt. Es war insgesamt ein schöner Abend. Es war sehr, sehr interessant, definitiv. Und es war mal eine schöne Rolle, für mich als Lehrer mal wieder so ein bisschen sich hinzusetzen und mal berieseln zu lassen. Und es hat echt Spaß gemacht. Genau, das war der Sinn und Zweck. Und wir hatten insgesamt, ich glaube, 6 Samples, die wir an diesem Abend durchgegangen sind und probieren konnten. Allesamt, wie gesagt, 5 waren davon von St. Kilian. Ein Blind Sample war dabei, dazu später mehr. Und die 5 haben wir dann nacheinander probiert. Und da war unter anderem ein Produkt dabei, das das erste Standard-Range-Produkt der Brennerei sein wird. Um den Bogen wieder zu schließen. Dieser Whisky ist ein Whisky, der das Konterfei von Bud Spencer trägt.
Der Whisky heißt doch Bud Spencer.
Ja, das stimmt. Das natürlich auch.
Also das ist ganz cool. Also die Flasche sieht nice aus. Ist eine 0,7 Liter Flasche. Die erste Großflasche quasi, die St. Kilian rausbringt. Da drin ist eine Mischung aus Ex-Bourbon und Amarone-Fass. Mhm. Und dreijähriger Whisky eben aus dem Hause St. Kilian. Mit 46% abgefüllt. Und es steht Batch 1 auf der Flasche. Es soll da verschiedene Batches von geben mit verschiedenen Ausrichtungen. In dem Fall so gemacht, dass die haben gesagt, bis zu 75.000 Flaschen können die sich vorstellen, diesen Batch 1 rauszubringen. Also mit dieser Fasszusammensetzung. Das ist natürlich schon eine Menge Holz für einen deutschen Whisky. Wieso macht das Sinn? Weil die sagen, die wollen damit in die volle Breite bis in den Consumer-Retail-Bereich, also nicht nur im Fachhandel, sondern tatsächlich auch in die Supermärkte, in die besser sortierten. Das ist so das Ziel mit der Abfüllung. Und Bud Spencer als Zugpferd haben sie sozusagen da sich die Markenrechte gekauft, sowohl von dieser Zeichnung, die da auf dem Bild drauf ist, die irgendwie ein Italiener gezeichnet hat, als auch irgendwie von irgendwelchen Filmverlagen da die Bud Spencer-Rechte. Und jetzt können die halt dort Bud Spencer-Abfüllungen rausbringen.
Ja, was für eine geniale Idee das ist. Also wirklich, ich muss sagen, das ist ein genialer Schachzug. Marketingtechnisch als auch insgesamt finde ich es total cool, die Gusche vom Bud da drauf zu sehen. Was auch witzig ist, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben Ex-Bourbon und auch Amarone-Fässer. Amarone-Fässer kommen aus Italien, genauso wie der Schauspieler. Der hat nämlich italienische Wurzeln. Und man hat sich also gedacht, dann nehmen wir einen italienischen Wein als Fassgrundlage und amerikanische Serie, dementsprechend Bourbonfässer. Und er sprach auch Deutsch, hatte, glaube ich, ein Kindermädchen oder so, das Deutsch gesprochen hat, deswegen dann die deutsche Brennerei, so kommt alles zusammen. Ist ganz witzig, so der Ansatz dahinter. Das hat man tatsächlich absichtlich so gemacht.
Ja, das fand ich jetzt ein bisschen konstruiert. Da hätte ich lieber rein italienische Fässer gesehen. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ich finde es auf jeden Fall, ich glaube, es ist vom Geschmack her einfach auch ganz gut, wenn man da Bourbonfässer mit drin hat oder Ex-Bourbonfässer.
Ja.
Aber alles gut. Was man vielleicht noch sagen muss, damit das Ding auch nachher im Supermarkt sich verkaufen lässt, haben die auch ein entsprechend attraktives Pricing dahinter gepackt. Der ist ja jetzt nicht jünger als der ganze andere St. Kilian-Stoff, der momentan zu erwerben ist. Und da bekommt man für, ich glaube, 36,90 oder sowas eine 0,7-Flasche eben von diesem Bud Spencer. Ja, also deutlich unter 40 Euro und konkurriert damit mit vielen Whiskys, die irgendwie aus Schottland in den besser sortierten Supermärkten stehen.
Definitiv, ja. Und ich glaube, der hat absolut den Vorteil, dass er eben das Bild, das Bud drauf hat. Und wenn den irgendjemand mal aus Jux kauft und merkt, oh, der kann ja was, dann könnte diese Rechnung absolut aufgehen.
Ich glaube, solche Flaschen verkaufen sich auch einfach wegen der Optik, wegen Bud Spencer da drauf. Wird das erste Thema sein. Machen wir uns mal nichts vor. Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und da steht die ganze Wand voll Schotten in einem besser sortierten Supermarkt und Iren und Bourbons und dann steht da irgendwo ein St. Kilian verloren dazwischen, das funktioniert vielleicht nicht. Aber der Brennereiname wird ja nur ganz klein genannt, irgendwo Made by St. Kilian oder sowas, aber das ist der Bud Spencer Whisky. Und das ist schon, glaube ich, marketingtechnisch schon ganz cool. Wir haben ihn ja probiert. Ich fand, den konnte man sehr gut trinken, der war sehr angenehm. Man hat geschmeckt, es war ein junger Whisky, aber auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass da wäre ich auch jemand, der dann im Supermarkt mal so ein Fläschchen einfach mitnimmt.
Ja.
Ne, da muss man jetzt, glaube ich, nicht hinterherrennen, um unbedingt eine Flasche zu kriegen, wie man das bei anderen Dingen macht. Aber wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt. Wir haben ihn ja auch nur von Bildern gesehen oder aus der Ferne in dieser Zoom-Übertragung.
Ja.
Die haben aber gesagt, dass das sehr, sehr wertig daherkommt. Also die Flasche sehr wertig, der Korken sieht gut aus. Der Druck ist an manchen Stellen so ein bisschen erhaben, also das Etikett. Das soll alles schon ziemlich cool aussehen. Und da bin ich natürlich auch gespannt, wie sich das dann nachher darstellt. Davon abgesehen, dass der nicht gefärbt ist, nicht kühl gefiltert, mit 46% abgefüllt. Die Eckdaten sprechen schon für den. Ist noch ein Amarone-Fass mit drin, nicht nur Ex-Bourbon. Das heißt, da haben die auch schon gut rein investiert in so eine Abfüllung, für die normalerweise mehr nehmen in einer Halbliterflasche. Also jetzt die Signature Editions von denen, die sind ja etwas teurer und sind auch nur halbe Liter Flaschen.
Okay, das hat mich immer gewundert. Ich habe gedacht, das sind 07er Flaschen, die so aussehen wie die Pot Stills. Genau. Das sind also halbe Liter nur.
Ja, das sind nur halbe Liter, ja. Was jetzt auch nicht schlimm ist, aber ich glaube, um im Supermarkt zu bestehen zwischen den Glenn Tralalas dieser Welt, muss man halt dann eben auch in deren, also muss man auch das gleiche Volumen an den Start bringen. Die Leute kaufen halt 07er Flaschen, das ist der Standard. Und wenn man eine Standardabfüllung macht, muss man auch das bringen. Und von daher, ich finde das cool. Wie gesagt, wenn ich drüber stolper, werde ich mir bestimmt auch mal eine mitnehmen. Mhm. Wenn sie mir gefällt, wenn ich sie sehe, wenn sie einen Reiz auslöst, und normalerweise müsste sie das als Bud Spencer Flasche. Das ist schon cool. Und trinkbar war der ja auch. Das ist ja das Nächste. Also da hat man auch wirklich einen ordentlichen Whisky im Glas. Da kann man jetzt nicht maulen.
Ja, was ich total faszinierend fand, war 5 Samples, die wir probiert haben. Das waren verschiedene Signature Editions von St. Kilian, dann der Bud Spencer. Und man hat, fand ich zumindest, inzwischen schon wirklich so einen, so einen eigenen Geschmack für die Brennerei herausfinden können. Und das war sowohl in den rauchigen als auch in den nicht rauchigen gegeben, fand ich. Also es war markant. Ich würde mir jetzt zumuten, dass ich St. Kilian auf jeden Fall wahrscheinlich ist sehr gut, dass ich St. Kilian wahrscheinlich relativ fix erkennen würde, wenn ich einen Whisky, der jetzt nicht wirklich vom Fass erschlagen ist, ja, mit dunkler Sherry-Suppe oder so probieren würde. Das fand ich schon bemerkenswert, wie man da schon so einen Hausstil entdecken konnte.
Also mir fällt sowas immer sehr schwer. Aber ich weiß, was du meinst. So gerade auch in dieser Reihenverkostung. Man merkt natürlich, dass das 3-4 Jahre alter Whisky ist. Das hat aber alles auch sehr viel Potenzial. Und dieses Experimentieren mit vielen Fässern macht auch völlig Sinn. Von daher ist das spannend, und da wird in Zukunft auch viel passieren, glaube ich. Die arbeiten halt auf eine 10-12 Jahre alte Abfüllung hin. Und der Weg dahin wird halt, denke ich mal, noch von Experimenten gezeichnet sein und von Bud Spencer Abfüllungen gepflastert sein. Ja. Also bin ganz gespannt, was die noch machen, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ein Volumenthema. Das Bud Spencer Ding eindeutig ein Volumenthema. Alles andere, was die machen, ist eher ja ein sind eher so, also kleinere Batches mit wenigen Flaschen und dafür eben halt aber immer mit irgendwelchen besonderen Ausprägungen. Ist aber auch spannend, finde ich gut. Was haben die gesagt? Die haben 400 verschiedene Fassarten mittlerweile.
Ist der Wahnsinn, ja. Also die haben wahnsinnig viele verschiedene Fässer. Die gehen ja immer mit ihren Mitarbeitern auf Reisen, wo sie sich andere Brennereien angucken, knüpfen dort Kontakte und bringen halt Fässer mit oder senden Fässer, kaufen Fässer, geben richtig, richtig viel Geld für Fässer aus. Die haben an der einen Stelle erzählt, dass sie jetzt nach der Reise nach Spanien in Sherry-Bodegas im Endeffekt 90 Jahre alte Sherry-Fässer gekauft haben. Ne? Das ist der Wahnsinn. Sowas findet man nicht oft, und da ist so ein Fass auch, denke ich, nicht ganz günstig, aber das lohnt sich natürlich.
Ja. Das ist ganz spannend, finde ich, von der Philosophie, weil das ja genau das Gegenteil ist von dem, was die Schotten machen. Ne? Wo eher weniger in Fässer investiert wird, beziehungsweise ja oft auch irgendwie ältere Fässer genommen werden, oder oft öfter benutzte Fässer genommen werden, und dann später nach 10, 12, 15 Jahren den Whisky nochmal zu finishen, um dem nochmal mit einem relativ aktiven Fass einen Stempel aufzudrücken.
Ja.
Das ist sozusagen die schottische Variante, während St. Kilian jetzt den umgekehrten Weg geht und sagt, wir nehmen nur First Fill, wir nehmen besondere Fässer, schauen, was die dann können nach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter Jahren, um dann damit entsprechende Abfüllungen rauszubringen, aber immer mit dem Fokus auf der Erstbelegung, auf dem ersten Fass. Man muss dazu sagen, die können das offensichtlich auch machen, weil der Inhaber dieser Distillerie, wie sagt man das, vermögend, das klingt so komisch, ne? Aber der hat halt entsprechend so viel Geld, dass der das alles finanzieren kann.
Und ja, der hat relativ viel Geld. Ich meine, diese Brennerei an sich, die, wenn man da hinfährt und sich das anguckt, ich war 2017 dort, ist der Wahnsinn, ja. Das ist wie eine schottische Brennerei. Von der Größe her, vom Equipment, das ist Wahnsinn. Und das, also das, ich will, weil ich habe keine Ahnung, was es gekostet hat. Aber ich denke, wir sind hier knapp zweistellig im Millionenbereich.
Ja, guck mal, die Schotten, die suchen dann ewig Investoren, da finden sich dann irgendwie 20, 30, 40 Leute, die dann irgendwie Geld in die Hand nehmen, um so ein Ding zu bauen und mal so einen ersten Fassbestand zu machen, und die müssen dann sofort Fässer verkaufen, damit das irgendwie läuft. Und das sind dann halt auch immer irgendwelche Standard-Bourbon-Barrels etc. etc. Und das ist bei St. Kilian ein bisschen anders. Ja, die haben auch ein Fassprogramm, was ja auch relativ groß ist, ne? Der hat gesagt, maximal 1000 Fässer werden da sozusagen dauerhaft rausgegeben, also die so bei St. Kilian lagern, 30 Liter Fässer kleine. 600 haben sie wohl schon irgendwie verkauft, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Also da ist schon natürlich auch die Möglichkeit, Dinge zu refinanzieren, aber der Fokus ist doch irgendwie auf Invest in diesen jungen Whisky und nicht, dass man sagt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, mit Gin oder irgendwas da die 6, 7, 8 Jahre zu überbrücken, bevor wir irgendwas rausbringen können. Ja, sondern die gehen halt einen anderen Weg, ist auch ganz spannend. Ich bin sehr neugierig, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Time will tell. Wir werden das sehen. Aber das lässt sich alles sehr gut an.
Ja, aber ich meine, die waren ja auch kreativ und haben jetzt schon, vielleicht nicht so in den Größenordnungen, wie das andere machen, aber ich meine, es gibt ja die ganzen, die Produkte gab es ja schon, die White Dogs, ja, wo man in raurigen und nicht raurigen New Make Spirit hatte. Und das Ganze dann auch als Likör-Variante in ganz vielen Ausprägungen, die es ja immer noch gibt. Und die basieren ja eben auf den New Makes, auf dem rauchigen beziehungsweise nicht rauchigen New Make. Das gibt's ja beides.
Ja, das und, aber ich meine, die sind auch mutig, ne? Die bringen, die kaufen sich halt für mit Sicherheit nicht wenig Geld, da eine Lizenz, einen Bud Spencer Konterfei benutzen zu dürfen, ihren Whisky Bud Spencer nennen zu dürfen.
Ja.
Wie viele Schotten ihren machen das, ne? Also klar, gibt's Game of Thrones und, Johnny Walker hat eine Blade Runner-Abfüllung mal rausgebracht und sowas, aber das ist halt ein großer Konzern.
Ja.
Weißt du, der hat da ganz andere Möglichkeiten, bei sowas mitzuspielen, ne? Und bei den kleineren ist sowas ja völlig außergewöhnlich. Von daher bin ich sehr gespannt, was das bringt, und hoffen wir mal, dass die da weiterhin auf dem Weg gut unterwegs sind, erfolgreich sind, die Qualität hochhalten. Dann werden wir da in ein paar Jahren richtig Spaß mit haben. Also wie gesagt, es ist jetzt noch junges Zeug. Ist auch gutes junges Zeug, aber es ist halt junges Zeug. Und ich glaube, wirklich richtig spannend wird das, wenn die ersten Abfüllungen mit 7, 8, 9, 10 Jahren rausbringen.
Definitiv. Und ich muss auch sagen, mit dem Mario Rudolph, der dort der Master Distiller ist, haben die, glaube ich, einen Top-Mann, der da sehr viel Spaß dran hat, der sehr viel Ahnung hat. Ich blicke da auch sehr, sehr freudig in die Zukunft von St. Kilian und freue mich auch so auf das, was dort kommt. Auch als, wie gesagt, als deutsche Brennerei vor allen Dingen, die irgendwie so einen Zwischenweg geht, ne, ist natürlich in Deutschland, aber bezieht vor allen Dingen schottische Rohstoffe, hat schottisches Equipment. Ist ganz interessant, der Ansatz. Also freue ich mich auf jeden Fall drauf, was da noch kommt.
Ja, definitiv. Um nochmal den Rückbogen auf das Bloggertreffen zu spannen, von meiner Seite aus. Ich fand es auch super spannend. Ich fand den Abend nett. Ich fand auch im Nachgang die Diskussion nochmal ganz, ganz interessant. Also als die St. Kilian-Jungs sich ausgeklingt haben, waren, ich würde mal sagen, 3/4 der Blogger noch im Zoom-Call drin und haben dann noch bis 1:30 oder sowas da noch miteinander gequatscht über verschiedenste Themen, und da hat man auch die Leute ein bisschen kennengelernt. War auch nicht unspannend.
Na cool, du bist noch ein bisschen geblieben.
Ja, ich bin da noch drin geblieben, und ich glaube 12:30 haben die uns rausgeschmissen oder sowas.
Okay, ja. Na, ich war ja ein bisschen zeitiger da, und wir haben halt zuvor schon, wie gesagt, solche Sachen gemacht wie ich glaube Breakout oder Breakup Groups, wo wir so in so von der Großgruppe in die kleinen Gruppen gegangen sind, ein bisschen geschnackt haben, das war cool. Ein Blind Tasting haben wir gemacht. Wir haben ja 6 Samples bekommen, und eines davon waren von Jasons Überraschung, ein Blind Sample. Da haben wir dann im Endeffekt, sollten wir raten, ne, wie viel Volumenprozente, Alter, wo kommt der Whisky her? Und es war eine Privatabfüllung von McMurra aus Schweden. Ich dachte, also wir dachten in unserer Gruppe insgesamt, dass das ein Deutscher ist. Und aber witzigerweise bin ich mit meiner Einschätzung trotzdem auf Platz 3 gelandet, obwohl ich Deutschland getippt habe. Und ich habe natürlich gesagt, hier ist eine St. Kilian-Veranstaltung, das ist definitiv ein St. Kilian. nee, war es nicht, war McMurra. Und was aber ganz witzig war, ich war beim Alkohol ziemlich, also fast exakt, ich glaube 0,2 Punkte daneben. Beim Alter habe ich mich, glaube ich, um ein Jahr verschätzt. Von daher habe ich da unsere Dram Good Ehre gerettet, lieber Oliver.
Sehr vorbildlich.
Ja, das hat mich auch gefreut. Platz 3 ist in Ordnung.
3 von 30 ist doch super. Also, was will man mehr?
Ja.
Das ist doch mehr als nur so halb gut.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Sache. Wir mögen ja ab und zu mal so ein Blind-Tasting, ist ganz witzig, also ich zumindest. Und da fällt mir gerade ein, wir haben noch eine Aufgabe vor uns. An alle da draußen, die warten. Wir haben das auf dem Schirm. Wir werden die Auflösung des Cutty Cup Blind-Tastings im Endeffekt demnächst natürlich für euch raushauen. Kommt dann irgendwann mal mitten in der Woche als zusätzliche Folge.
Das legst du jetzt so einfach fest hier.
Da wird nicht mehr gefragt, sonst passiert es nämlich nicht, ja, mein Freund.
Alles gut, nein, können wir gerne so machen. Ja, wir haben, der Punkt ist, wir müssen uns ja auch ein bisschen darauf vorbereiten und uns die Ergebnisse nochmal angucken etc. Und das haben wir bisher noch nicht geschafft. Von daher konnten wir das jetzt nicht einfach so davor noch mit abfackeln. Da wird es nochmal einen extra Termin für geben und dann werden wir das auch entsprechend würdigen.
Genau. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, was insgesamt auch anders ist als sonst, wir haben jetzt wieder Lockdown und wir senden wöchentlich. Wow! Von daher vielleicht sogar irgendwann 2-mal pro Woche, wenn wir eben diese Cutty Cup-Folge raushauen. Wir denken einfach, euch tut das gut, uns tut das gut. Deswegen gibt es gerade wieder eine bisschen höhere Frequenz an Folgen bei uns.
Es ist ja nicht schön, dass man von guten Traditionen spricht, wenn wir von unserem Lockdown reden, aber der Lockdown Weekly hat uns, glaube ich, auch am meisten geholfen, da durch diese Zeit gut durchzukommen. Und wir haben viel Zuspruch gekriegt aus in der ersten Jahreshälfte, wo wir das gemacht haben. Und deswegen haben wir gesagt, komm, jetzt November, vielleicht auch in Dezember rein. Werden wir das auf jeden Fall auch weiter so treiben, weil uns das eben auch gut tut, da sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als dann nur abends hier zu sitzen und ein Buch zu lesen, mache ich auch gerne. Aber da ist dann der zweiwöchentliche Rhythmus war gut, wo man auch wieder im Business drin war, wo ich wieder unterwegs war etc. Dann hat das mit den 2 Wochen besser gepasst. Aber jetzt, wo wieder alles runtergefahren ist, freue ich mich natürlich dann immer, wenn wir uns auch einmal die Woche hier via Zoom zusammenfinden.
Yeah.
Das heißt aber auch, das muss man leider dazu sagen, dass an der einen oder anderen Stelle wir natürlich wieder ein paar Sound-Herausforderungen haben, weil wir via Zoom aufnehmen. Das heißt, wenn die Internetleitung an der einen oder anderen Stelle mal etwas dünner wird, beim Tim oder bei mir, kann es auch mal wieder zu kleinen Soundaussetzern kommen oder ähnlichem. Verzeiht uns das. Das lässt sich halt nicht anders machen. Wir arbeiten weiter kontinuierlich dran, guten Sound hinzukriegen, aber das ja, gehört halt ein Stück weit mit dazu.
Von St. Kilian und Jungem Whisky würde ich gerne bei Jungem Whisky oder noch nicht Whisky bleiben. Wir haben ja in einer Folge schon mal unser Fassprojekt vorgestellt. Das wurde auch fleißig gehört. Da haben wir auch ganz, ganz viel Feedback gekriegt und unter anderem auch dann Leute, die uns geschrieben haben, ja geil, haben wir direkt nachgemacht. Haben uns auch Whisky besorgt und ein Fass aufgesetzt. Und wir, wie wir es vorhin schon kurz angeteasert haben, haben uns mal wieder ein Sample gezogen. Und bevor wir unseren heutigen Whisky aus dem Sample-Set, nämlich einen rauchigen Talisker probieren, Olli, ich hoffe, das ist okay für dich, würde ich gerne den Talisker relativ, den Aaron, was für ein Ding? Den,
den Secret.
Den Secret.
Den Secret Island.
Island Malt vorziehen.
Ja, finde ich gut, können wir gerne machen. Ich habe ihn ja jetzt auch schon eine Weile im Glas und das lässt sich alles sehr gut an.
dieser Island-Charakter, wunderbar. Oh Mann.
Also vielleicht nochmal für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, wir haben ein 200 Liter Ex-Jim Beam-Cask gekauft, haben das auf 30 Liter von einem Küfer runterbauen lassen, haben dieses Fass, was an sich schon ziemlich, ziemlich gut gerochen hat.
Oh ja.
Nochmal mit für drei Monate, ich weiß nicht genau, mit Portwein gepimpt, geimpft, wie man heute, glaube ich, sagt. Haben den Portwein dann auch verkostet, der dann auch hervorragend geschmeckt hat. Zumindest allen Leuten, denen ich eine Flasche geschenkt hat, die haben mich mit Lob überschüttet darüber, wie toll der Portwein war. Ich bin jetzt nicht so der Portweintrinker, ist mir alles ein bisschen zu schwer so, aber hat Begeisterungsstürme ausgelöst. Karamell, Kokoscreme im Glas und sonst was, ne, und Vanilleeis und was die da alles rausgeschmeckt haben. Dann haben wir einen Secret Island New Make organisiert in einer wilden Aktion. In so einem 30-Liter-Kanister haben damit das Fass befüllt und das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. So viel vielleicht ganz kurz dazu. Ich denke, wen das interessiert und wer es noch nicht gehört hat, dem empfehle ich tatsächlich dann nochmal die Folge sich anzuhören zu dem Fassprojekt, haben wir eine Sonderfolge quasi gemacht. Es lohnt sich. Das ist, da erklären wir das in einer guten Stunde oder anderthalb Stunden, was wir da getrieben haben. Und das ist schon sehr, sehr umfänglich und sehr aufwendig, was wir da alles gemacht haben. Ja, in der Hoffnung dann uns selber weiterzubilden, aber eben auch am Ende ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, was du da aus dem Fass gezogen hast, dann sehe ich dem doch sehr optimistisch entgegen.
Definitiv. Nochmal kurz zurück zu der anderen Folge. Ich verlinke euch die definitiv in den Shownotes. Könnt ihr dann einfach auf den Link klicken. Und was natürlich auch noch der Vorteil ist, ihr könnt natürlich dann auch unsere Eindrücke vergleichen, ja, wie die vielleicht vor, ich glaube, es ist ein halbes Jahr her. Anfang des Jahres, vielleicht sogar ein bisschen länger, wie die da waren und wie die jetzt sind. Denn die können sich ja sicher auch geändert haben.
Ich glaube, ich habe sogar im Schrank noch von dem alten Sample noch ein CL oder anderthalb.
Hast du?
Ja.
Ja, sehr gut. Was mir aufgefallen ist...
Lieber Tim, ich hole das mal eben schnell.
Okay.
Sollen wir Pause machen oder willst du weitersprechen?
Ich spreche weiter. Du kannst einfach kurz rausgehen. Also ich war ja am Freitag kurz, wie gesagt, bei unserem Freund Colin. Und wir sind zusammen runter und haben ein Sample gezogen. Und was uns da aufgefallen ist, über den Sommer hat ja ein wahnsinniger Schwund des Whiskys stattgefunden. Wir haben uns schon irgendwo belesen gehabt, dass bei so kleinen Fässern, also in dem Fall ein 30-Liter-Fass, der Angel's Share extrem hoch ist. Teilweise bis zu 10%, ja, pro Jahr. Bei 30 Litern sind das schon relativ viele Liter pro Jahr, ja. Deswegen, wir haben auch mit den Leuten, jetzt um den Bogen nochmal zurückzuspannen, von St. Kilian gesprochen, wie die das machen mit ihren 30 Litern Fässern. Und die füllen diese zwangsab nach 3 Jahren, ja, das, was noch drin ist. Wir haben jetzt geschaut, es ist natürlich noch viel drin, aber Ich denke, so 2 Liter sind dann bestimmt schon raus. Ja, also da war eine relativ große Menge, die dort schon gefehlt hat. Die über den Sommer verdunstet ist, ja. Der normale Angel's Share bei so kleinen Fässern dementsprechend oh, relativ
da
hoch.
Da bin ich wieder.
Olli ist wieder da, genau. Das hat uns gewundert. Was uns noch gewundert hat, war der fantastische Geruch, der aus dem Fass rauskam. Also das war wirklich Wahnsinn. Und das hat schon eine relativ große Reife für mich zumindest gezeigt. Und auch hier konnten die Leute von St. Kilian uns ein paar interessante Infos geben. Und zwar reift so ein kleines 30-Liter-Fass im Vergleich zu einem 200-Liter-Fass mit dem Faktor 3,4. Ja, unser Whisky ist jetzt, beziehungsweise unser Spirit, ist 2 Jahre alt. Das heißt, wir sind hier bei knapp 7 Jahren ungefähr, 6, 8. Ja. Was ja schon ein ordentliches Alter ist. Zumindest vergleichbar von der Reife, ja. Olli, du hast das Sample gefunden?
Ja, ich habe es gefunden. Ich muss dazu sagen, das ist richtig und falsch.
Wieso?
Diese Aufrechnung, dass kleine Fässer 3, irgendwas reifen, ja. Der Whisky reift so schnell wie ein Whisky in einem großen Fass, der so lange gelegen hätte. Er hat aber immer noch die Jugend. Er hat immer noch irgendwie eine junge Komponente. Mir fällt es immer auf, so bei Whiskys aus Indien oder aus Taiwan. Ja. Die sind irgendwie alt und jung gleichzeitig, wenn man das so mit dem Schotten vergleicht.
Ja, ist ganz witzig.
Ich erzähle das auch mal. Die tragen irgendwie beides in sich. Und so, finde ich, ist es bei diesen Turbofässern auch. Die haben diese Reife von, oder bei diesen kleinen Fässern, die haben die Reife von erwachsenen Destillaten, haben aber trotzdem immer noch irgendwie so eine jugendliche Komponente drin, so eine etwas höhere alkoholische Frische.
Ja, aber das ist ja normal. Ich erzähle das immer bei meinen Tastings, die ich mache, wenn es um Fassreifung geht einfach. Ne? Es gibt ja die 3 Arten, die irgendwie gleichzeitig stattfinden. Der Reifung, also die additive Reifung, wo im Endeffekt natürlich Stoffe aus dem Fass in den Whisky übergehen. Subtraktive Reifung, schlechte Sachen werden vom Whisky weggenommen, oft so diese ganzen Schwefelverbindungen und sowas. Aber auch anderes. Und die interaktive Reifung, im Endeffekt, dass sich die Aromen schön verbinden, ein großes Ganzes ergeben. Und zumindest die interaktive Reifung findet zu einem eher kleineren Teil statt. Und auch die, ich denke, die subtraktive Reifung wird wahrscheinlich auch nicht so krass stattfinden können in so kleinen Fässern über die kurze Zeit. Was immer am schnellsten geht, das haben wir auch von Bekannten gehört, die mit uns das auch so ein bisschen durchgegangen sind, die uns oft gute Tipps gegeben haben, ist eben wirklich diese additive Reifung, dass ganz, ganz schnell zum Beispiel der Anteil des Ports übergeht, dass die Farbe sehr, sehr schnell dunkel wird. Das geht in den ersten paar Wochen schon. Ja, wir haben ja gesehen, wir haben das Zeug da reingekippt, einmal geschüttelt, dann war das schon dunkel, gefühlt. Und so ist es eben, dass das, was hinzukommt, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss, das geht auch relativ schnell und dann alles Weitere, das braucht eben die Zeit. Ne? Und das hat der Whisky ja noch nicht gehabt. 2 Jahre ist zwar schon ordentlich, aber darf sich ja noch nicht mal Whisky nennen.
Ich habe jetzt den Vergleich hier. Ich meine, man muss jetzt dazu sagen, dass die Fassprobe jetzt schon etwas länger steht und die neue im Glas ist und atmen konnte, während ich ja jetzt das Ding gerade eingeschenkt habe, die ältere Fassprobe, die im Übrigen genau 6 Monate jünger ist.
Ja.
Also 1,5 Jahre alt, nicht 2.
Mhm. Cool.
Und hier ist noch ein bisschen kühl. Die kommt jetzt aus dem kühlen Raum. Deswegen ist sie vielleicht auch deswegen etwas verhaltener, aber ich würde behaupten, die Portkomponente ist ähnlich stark ausgeprägt, aber die Probe ist weniger würzig.
Ja. Die Würze ist mir auch sofort aufgefallen.
Die ist auch weniger tief, die ist deutlich flacher in Summe.
Mhm. Ja. Ich habe jetzt natürlich nicht den Vergleich, aber ich habe meine Erinnerung so ein bisschen. Und das ist aber exakt das, was mir da auch aufgefallen ist, dass der eben eine Tiefe hat, dass der inzwischen auch ein bisschen dunkler wird, aber auch holzige Noten, würzige Noten bekommt. Die Süße ist in der Nase voll da. Auf der Zunge. Müssen wir mal schauen.
Frucht ist schön.
Ja. Definitiv, ne? Erinnerst du dich, ich glaube, beim letzten Podcast hatten wir sowas gesagt in Richtung, ich zumindest, Campino-Bonbons, diese Sahne-Bonbons. Das habe ich hier in der Nase nur noch ganz wenig.
Ja, und das liegt daran, dass das alte Sample hatte wirklich viel Süße und wenig Würze. Mhm. Und durch diese Würze hast du jetzt, glaube ich, diese Bonbons nicht mehr.
Ja.
Der ist immer noch süß. Aber wie gesagt, der hat jetzt durch die Eichenwürze, durch das Holz halt auch eine gewisse Tiefe bekommen.
Mhm.
Ja, es kommt so ein bisschen, kommen diese, wenn ich jetzt dran denke und im Vergleich nochmal rieche, kommt man auch irgendwann nach viel Riechen auch wieder zu diesen süßen Bonbons. Aber er ist doch deutlich, deutlich gereifter und anders. Also das halbe Jahr hat hier richtig was bewegt.
Mhm. Oh, ich habe gerade probiert.
Ja.
Eieiei. Also man merkt auf jeden Fall, der hat einen Punch auf der Zunge und ordentlich Würze, der kribbelt. Der ist sehr, also wie gesagt, relativ stark. Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall ein bisschen Wasser dran zu machen. Hat eine schöne Frucht.
Bekommt jetzt empfohlen.
Was in Richtung. bekommt jetzt was in Richtung. Wer sich für Kaffee interessiert, so ein Bright Roast Kaffee, ein hell gerösteter Kaffee, aber auch Schokolade, relativ schöne Bitterkeit an der Seite, sehr, sehr würzig, heller Pfeffer, wirkt komplex, also ich entdecke gerade mit jeder Sekunde, die ich hier quatsche, irgendwo was Neues, und was mir auch absolut auffällt, ist, der ist viel, viel weniger süß, als die Nase erwarten lässt, und leicht butterig.
Der ist cremig, butterig, aber pritzelt ganz wirklich brutal auf der Zunge und wird richtig schön schokoladig, dunkel. Ein bisschen zieht sich einem der Mund zusammen von der Eiche, aber nicht unangenehm.
Mhm.
Trocken, der ist trocken halt, der ist ein bisschen säurehaltig. Da geht schon was, der ist schon komplex.
Ja, und was mich total wundert ist, dass der eben trocken ist, und es freut mich sehr, aber ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, dass es halt so eine quietschsüße Zuckerbombe wird, ne?
Ja, wobei, wir haben ja der Port ist ja auch nicht so ein quietschsüßer, ne?
Haben wir gut gemacht. Wir haben ja zwei verschiedene Portsorten reingekippt, ne? Mhm. Einmal ein bisschen süßer, einmal ein bisschen weniger, einmal Tawny, einmal, was war der andere? Das eine war ein Tawny-Port und das andere?
Das weiß ich gar nicht.
Taylor so, Reserve oder so.
Irgendein Jahrgangsding war das, glaube ich, oder?
Kann gut sein. Also wie gesagt, bei Port kenne ich mich auch nicht aus. Von daher, wir haben ja die Portsorten verkostet und haben einfach die beiden reingekippt, wo wir gesagt haben, ey, die zwei zusammen, das wäre perfekt. Haben kurzerhand bei der Verkostung zwei zusammengekippt und gesagt, yo, das ist es. 50-50, von jedem 15 Flaschen bestellt und ab ging die Luzi. Das hat sehr gut funktioniert. Die waren zusammen dann, wie gesagt, auch sehr, sehr lecker. Und auch das, was jetzt hier im Glas ist, das spricht Bände, finde ich.
Er wird mit Wasser sehr cremig, dick, flüssig. Die Frucht kommt auch ein bisschen wieder.
Weißt du, was wir unbedingt machen müssen? Wir müssen uns ein Alkoholmessgerät kaufen. Mich würde nämlich interessieren, ob der jetzt mehr oder weniger Alkohol hat hier nach dem deutschen Sommer. Wir haben ja eingefüllt mit 63,5 Volumenprozenten.
Mhm.
Ob wir jetzt weit drunter sind oder weil so, wie er gerade sich angefühlt hat, sind wir drüber.
Finde ich immer schwer zu sagen. Das war jetzt auch mein erster Whisky heute Abend. Und da ist eine Fassstärke ja eh immer sehr pritzelig. Von daher kann ich das gar nicht beurteilen, ehrlicherweise. Aber der hat auf jeden Fall richtig Punch. Ne? Und ich habe jetzt kräftig Wasser dran gemacht.
Ja.
Und
ich habe da 40 Eistee.
Ja, aber selbstgemachter Pfirsich-Eistee.
Mhm.
Also kein Tetrapack aus dem Lidl.
Nee, also nicht das Tetrapack, nee.
Der Pandarin Whisky ist für mich immer Pfirsich-Eistee im Tetrapack aus dem Lidl.
Okay.
Aber ich habe eine Kindheitserinnerung, Stute Eistee hieß der. Also Stute hieß die Firma, die das rausgibt. Das gab es, glaube ich, im Lidl. Das war so ein ganz fies, süßes Zeug, was so eine Mischung aus süßer Eistee, Pfirsich-Geschmack und Plastik. Mhm. Und das habe ich bei Pandarin immer. Also da kriege ich wirklich nahezu jede Abfüllung. Das ist das hier nicht. Hm. Aber er hat irgendwie eine Teekomponente, er hat eine Pfirsichfrucht, er hat, er geht schon in die Richtung, ja.
Und zumindest in der Nase finde ich das jetzt mit Wasser auf der Zunge, Wahnsinn. Was du gerade gesagt hast, ja, ne, dieses dickflüssige, mir zieht es hier, mein ganzes Glas hat endlos lange Nasen hier drauf. Krass, ne, für so ein junges Ding, cool. Aber man schmeckt definitiv die Jugend noch. An den Zungenflügeln, an den Zungenaußenseiten ist gerade wirklich, wirklich metallisch. Mit Wasser vor allen Dingen.
Man muss auch tatsächlich ja dazu sagen, wir haben jetzt nicht irgendein weiches Destillat genommen, sondern es ist halt ein Island Whisky, ne? Der Charakter hat, der Substanz hat vom New Make.
Ja.
Und entsprechend glaube ich, diese Kraft überträgt sich, die ist ja nicht weg durch 2 Jahre Reifung auch in einem starken Fass. Ja, das heißt, der hat diese Power vom New Make halt noch immer und gibt die uns hier auch wieder zurück. Der ist für mich jetzt noch nicht fertig. Kann ich dir jetzt so schon sagen.
Willst du nochmal umlagern im PX-Fass?
Nein, ich würde den gerne weiterlagern. Also ich finde, der ist nicht drüber, lange nicht. Der hat nicht zu viel Fass, der ist noch Luft. Ich glaube, die Würze von dem Fass, die fängt jetzt an da zu sein. Das ist jetzt sozusagen da der Moment, wo der eben nicht nur die oberflächlichen Portaromen abgeholt hat, sondern sich jetzt schön bei der amerikanischen Weißeiche bedient. Und das wird jetzt spannend, die nächsten Monate.
Also, Monate, das ist ein gutes Stichwort. Also ich würde jetzt auch irgendwie auf Monate schauen. Ich bin auch der Meinung, er muss noch nicht unbedingt raus, aber ich bin ein bisschen ratlos, weil ich das gerade sehr, 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 sehr schlecht einschätzen kann, wie es weitergeht von der Entwicklung her. Ich habe, ganz logisch habe ich gerade im Kopf irgendwie, liegen lassen, es wird jetzt kalt, passiert eh nicht so viel, zieht sich, die Poren des Holzes ziehen sich zusammen, der Whisky ruht nochmal schön im Fass, nicht in den Poren des Holzes, also natürlich auch ein bisschen, aber weniger. Wie beim letzten Mal, vor dem Sommer irgendwie vielleicht im März nochmal probieren und dann weiterschauen. Das wäre meine Idee irgendwie. Aber wir haben das ja, wir sind ja nicht zu zweit, wir sind auch nicht nur zu dritt, wir sind insgesamt zu fünf, zu sechs, die das Projekt quasi gestartet haben. Das ist eine demokratische Sache. Wir probieren jetzt quasi alle durch. Und dann stimmen wir einfach ab und besprechen uns. Und die Mehrheit entscheidet im Endeffekt, was damit passiert. Wir haben auch schon glücklicherweise für den Fall, dass wir sagen, jetzt sofort raus, könnten wir auch jetzt sofort 30 Liter nachkippen eines anderen Whiskys, den wir uns schon besorgt haben, um das Fass eben weiter zu nutzen und dann eben nicht nur vielleicht die 3 Jahre, sondern vielleicht auch etwas länger als dieses First Fill Fass. Ja.
Ja, wie gesagt, ich finde den weder drüber noch nah dran. Ich glaube, der kann noch. Jetzt so mein erster Eindruck. Er hat schon angenehme Eiche. Ich glaube, es ist gut, dass es amerikanische Weißeiche ist und nicht europäische. Die wird dann wahrscheinlich deutlich kräftiger zulangen.
Ja.
Wie gesagt, ich denke, da wird sich jetzt auch noch ein bisschen was an der Eichensüße tun, an der Vanille, die fehlt mir noch so ein bisschen. Ich hoffe, dass das jetzt noch kommt.
Mhm. Ah, das würde mich zum Beispiel, also ich finde es gerade sehr gut. Wenn jetzt zu viel Vanille kommt, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt dem nicht unbedingt gut tut, dem Geschmacksprofil, was wir jetzt haben.
Weil, ja, das, was weiß ich
jetzt
nicht.
Haben, finde ich sehr gut. Wenn jetzt dazu Vanille kommt und Süße,
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Port ist durch. Ne? Also der, da kommt jetzt nicht mehr viel. Das ist jetzt vergleichbar zu dem, zu der ersten Probe ähnlich. Jetzt spielt das Fass die Rolle und ja. Da muss man mal gucken, was die Dauben da noch so, was die so rauslassen. Ich bin sehr gespannt. Also mit Sicherheit vierteljährlich ein Check-up machen ist nicht verkehrt, aber ich habe jetzt auch keine Angst, dass da jetzt irgendwie kurzfristig das Ding zu intensiv reift. Das glaube ich nicht.
Okay, das schreibe ich mir auf.
Ja.
Sehr schön. Kannst
du gerne machen.
Ich habe jetzt noch einen ganz kleinen Schluck drin. Ja, ich war auch total begeistert. Ich habe Freitag schon mal so ein halbes CL probiert. Und habe mich total gefreut. Ja, das war echt cool. Das war sehr schön. Wie gesagt, was mich gewundert hat, ich habe es vorhin unseren Zuhörern schon erzählt, war dass der Angels Share so hoch ist. Ne? Also da ist einiges raus aus dem Fass.
Ja, das ist wahrscheinlich, weil es so warm liegt, ne?
Ja, und das hast du, glaube ich, bei St. Kilian auch mitbekommen. Auch St. Kilian rechnet mit 10% und nicht wie in Schottland 2%.
Ja.
Pro Jahr. Das sind bei 30 Litern auch nochmal verdammte 3 Liter.
Ich habe jetzt mal sehr viel Wasser reingemacht.
Ja.
Und dann bleibt eher diese sprittige Komponente, also diese Jugend.
Ja.
Zumindest in der Nase. Und ein ganz bisschen Würze, ganz wenig Frucht.
Ja, mit viel Wasser, wie gesagt, das ist dann, das verstehe ich, glaube ich, der ist oft bei diesen jungen Whiskys natürlich auch, ne? Man braucht dann den Alkohol, der trägt den Geschmack, der trägt dann bei jungen Whiskys so ein bisschen das an dem Whisky an sich, ne? Und wenn du dann zu viel Wasser dran gibst, dann merkst du, dass da vielleicht das ein bisschen übertüncht ist.
Aber im Abgang trotzdem diese Würze. Also die kommt, die ist dann nochmal da.
Ja.
Toll. Nee, also bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
Ja, frag mich mal.
Wie geht denn das weiter, Tim?
Folgendermaßen, wir kaufen uns noch 3 Fässer. Nein. Ja, das ist ja auch immer mit ziemlich viel Geld dann irgendwie verbunden.
Ja, das haben wir ja auch schon erzählt. Das ist jetzt von der Kostenseite nicht unbedingt eine große Ersparnis zum Flaschen irgendwo kaufen. Das muss man sagen. Das ist, man freut sich, weil es das eigene Baby ist, aber jetzt rein monetär betrachtet ist das kein Kostenvorteil.
Ich glaube, da wären wir billiger gewesen, wenn wir uns für 39 Euro eine 07er Flasche Portreifung einer Insel mit A gekauft hätten.
Ja. Gefühlt. Aber das wäre auch ein anderer, wäre natürlich auch ein anderer Whisky gewesen. Aber gut.
Ja, wäre aber auch langweilig gewesen, hätte auch keinen Spaß gemacht. Und da hätten wir auch nichts über den Podcast drüber erzählen können, zumindest nicht so oft.
Ja, und ich hatte ja mal schon mal einen Aaron Podcast Finish und ich habe 20 CL davon noch abgebunkert. In einem Samplefläschchen. Extra für den Fall, wenn wir botteln oder wenn wir sagen, wir wollen es rausholen, um dann nochmal ein bisschen Quervergleich und Ähnliches zu machen.
Ja, ich wollte den Port letztens irgendwann auch mal probieren. Und habe auch überlegt, ob ich mir diese neue Flasche mal kaufe.
Ja, wie gesagt, ich habe dieses alte Ding, was vor 2 Jahren oder so, vor 3 Jahren
ja, das ist, da wird der Inhalt der gleiche sein, gehe ich zumindest von aus.
Ja, 50% und kein Age-Statement.
Genau. Dann ist das genau das gleiche Zeug. Wo wir bei Aaron sind. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe bei einem Blind Tasting wieder teilgenommen und da war unter anderem in der Auflösung ein Aaron dabei. Folgendermaßen. Der Peter von Friends of Single Malt macht was ziemlich Cooles, so schon inzwischen seit, ich weiß nicht, 1,5 Jahren oder so. Er lädt immer Blogger und Blogger ein, die sollen dann Whiskys blind verkosten und mal zeigen, was sie können im Endeffekt, ne? Ob sie denn wirklich die Whiskys erkennen, die er meistens sind 4 bis 5 Samples abfüllt. Dann gilt es zu erraten, was für ein Produkt das ist, Alkoholstärke, Alter. Beim letzten Mal ging es um schottische Whisky-Regionen. was ich ja immer sehr, sehr schwierig finde. Ja, an schottische Whisky-Region an sich, da ist schon die Einteilung fragwürdig, weil das Fass macht so viel aus. Und oft sind die Profile doch dann nicht, vielleicht nicht ganz so klar. Und dann verschiedene Brennereien machen auf einmal auch Peated Whisky und so weiter und so fort. Von daher finde ich diese Einteilung in Regionen immer schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Uli.
Naja, es ist am Ende so, dass du, finde ich, diesen regionalen Bezug nur noch sehr schwer feststellen kannst. Wie du ja schon sagtest, es gibt verschiedene Stile innerhalb einer Brennerei mittlerweile. Durch rauchig, nicht rauchig, das ist nicht mehr so klar begrenzt. Dann drücken ja die Fässer heute auch sehr intensiv der Distillerie den Stempel auf. Von daher für mich macht das nur noch bedingt Sinn, diese Kategorie. Also gerade wenn es dann Highland Speyside ist oder sowas.
Ja.
Da kannst du sagen, okay, der riecht ein bisschen würzig, dann gebe ich ihn mal eher zu den Highlands. Aber das ist, warum sollte ein Speyside Whisky nicht auch eine würzige Abfüllung haben? Das ist halt Quatsch. Genauso wie ein Highland Whisky auch mal einen sehr fruchtigen Tag haben kann, mit weniger Würze, also eine Abfüllung haben kann. Wenn man dann zu den rauchigen geht, dann ist man ja eh verloren. Mit diesen ganzen Einschätzungen.
Ja.
Deswegen, das ist, ich finde das sehr, sehr schwierig. Wir werden ja auch noch drauf kommen, wenn wir unsere Sonderfolge machen zu dem, zum Cutty-Cup. Das ist mit den Regionen, da, das ist quasi Rätselraten. Ne? Das ist eine, also du kannst ja auch eigentlich die Augen verbinden und mit so einem Dart-Pfeil auf so eine Schottland-Karte werfen.
Ja.
Da wirst du, also die Chance ungefähr die gleiche, die richtige Region zu finden. Es sei denn vielleicht, du hast einen Eiler im Glas, weil da eben der Rauch eine gewisse Möglichkeit gibt, das herauszufinden. Aber selbst da kann man durch Bruichladdich, durch Bannerhebben auf so ein falsches Gleis geführt werden. Von daher ist es schwierig. Klar gibt es typische Vertreter irgendwie, aber die Abwechslung ist mittlerweile so riesengroß, dass es sehr, sehr schwierig ist, das tatsächlich, glaube ich, immer zu finden.
Ja, also es ist wirklich schwierig. Ich habe mich auch sehr, 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 sehr schwer getan. Es waren, wie gesagt, hier waren es 4 Whiskys und ein New Make. Denn von einem Whisky war quasi der passende New Make dazu gepackt bei dem Blind Tasting. Und besonders bitter für mich war, dass ich meinen allseits oft gelobten, sehr geliebten Ben Romach 15 nicht erkannt habe. Fand ich sehr schade, für mich zumindest, für meine Ansprüche an mich selbst. Ich habe den irgendwie in die Lowlands verortet, ne? So kann einem das Ganze irgendwie so oft mal einen Strich durch die Rechnung machen. Ich hatte irgendwie kurz zuvor irgendwann mal so einen im Ockentoschen, 18, 19, nee, 20 Jahre alt war der. Von 1998, 2018 oder so abgefüllt. Signatory Silberdose. Und da hat mich der Whisky genau an den erinnert, ja. Und es war aber ein Ben Romach. Ich habe dann geschrieben, ja, ist auf jeden Fall schon älter, ich würde ihn in die Lowlands packen. Erinnert mich an den Ockentoschen, auch wenn hier jetzt ein Sherryfass dabei ist. Das heißt, so insgesamt, ja, gefühlt fast richtig eingeschätzt, aber dann Region komplett vermasselt. Ja, und den eigenen fast mit Lieblingswhisky irgendwie auch nicht erkannt. So kann ein bei einem Blind Tasting einfach die Wahrnehmung und wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es fehlende Erfahrung ist, ob ich jetzt zu wenig Ben Romach 15 getrunken habe, oder auch die Tagesform einen vollen Strich durch die Rechnung machen. Ich war in den letzten Wochen irgendwie so ein bisschen verschnupft und merkt man das auch nicht. Und ich glaube auch, ich glaube, es ist insgesamt relativ schwierig, wenn da nicht was super Prägnantes ist, einen Whisky unter einem Blind Sample rauszufinden. Fängt schon an, dass man irgendwie den Unterschied hat bei Ben Romach, leicht rauchig zu, was ich immer gern mal verwechsel, diese Fasswürze mit Rauch. Und das hat man bei Ockentoschen, bei unabhängig abgefüllten Ockentoschen relativ häufig, dass man da so eine ins Rauch reingehende Würzigkeit hat.
Es sind manchmal ja auch irgendwelche Oloroso-Fässer, ne? Hier Hazelburn oder sowas. Ne? Hatten wir, glaube ich, auch mal einen in so einer Blindverkostung, der uns da auch völlig aufs Glatteis geführt hat.
Total, ja.
Das ist, ja, ich gebe dir völlig recht, wobei mich das natürlich bei Benroma 15, also der Flasche, von der du, glaube ich, auf jeden Fall schon die zweite gekauft hast und die wir auch vor kurzem erst verkostet haben.
Ich würde sagen, ich habe insgesamt, glaube ich, davon schon, ja. Hm. Ich habe zwei geschlossene hier zu Hause irgendwie und habe schon zwei oder drei aufgemacht.
Also finde ich verwunderlich. Also das, aber wieso ist das halt im Leben? Das ist ja Kopfkino am Ende. Das heißt, du riechst etwas, du assoziierst etwas damit und dann bist du halt auch schon eigentlich drin. Und wenn diese erste Assoziation dir sagt, boah, das ist so leichter Rauch, das hatte ich doch mal vor ein paar Wochen beim Ockentoschen.
Genau.
Ja, okay, und dann ist das so und dann, ja, das könnte gut
passen. Dann bist du durch.
Und dann hast du quasi schon relativ früh was festgelegt und gar nicht mehr dich gefragt, okay, vielleicht ist es ja wirklich Peated Barley ein bisschen drin. Was macht denn leichten Rauch in der Abfüllung? Wer macht denn da was? Und dann wäre dir vielleicht, was weiß ich, Kilcarron eingefallen, dann wäre dir vielleicht Springbank eingefallen, dann wäre dir vielleicht Benromach eingefallen, dann wäre dir vielleicht whatever eingefallen. Und dann hättest du halt nach und nach was ausschließen können und wärst vielleicht trotzdem irgendwo ganz woanders gelandet. Das ist, ja das ist schwierig.
Das ist extrem schwierig. Beim zweiten Sample bin ich davon ausgegangen, okay, ja, es hat eine komische Note drin. Das riecht irgendwie merkwürdig. Zack, Loch Lomond. War kein Loch Lomond, war ein Glenkinchie 12. Das war der einzige, wo ich gesagt habe, ja, den muss ich nicht haben. Ja, bei den Blind Tastings von FOSM geht es auch immer darum zu sagen, würde ich mir kaufen oder würde ich mir nicht kaufen? Ne? Kannst du so angeben, kaufen oder nicht? Oder muss ich nicht unbedingt haben? Und dann auch so, was würde ich dafür ausgeben, wenn ich ihn kaufen würde? Beim ersten, was der Benromach war, habe ich zum Glück angegeben, würde ich mir kaufen. Ansonsten wäre es wirklich bitter gewesen.
Ja, ich meine, Glenkinchie, die machen auch irgendwie nur Schrott, ne? Kann das sein? Ich habe von denen auch noch nie was Gutes probiert, aber...
Ach, keine Ahnung. Also er hat mich auf jeden Fall auch nicht geflasht und das war wirklich merkwürdig. Von daher, den habe ich so zur Seite geschoben. Beim dritten habe ich mich schwer getan. Der hatte mehr Alkohol, der war aber total lecker. Hat mir echt gut gefallen, war auch so mein Favorit von allen. Und da, im Vergleich zu den anderen beiden, ne, 243 Volumenprozenter, war das auf einmal einer mit 50. Ja, 7% Unterschied, war dann trotzdem schon, bin ich davon ausgegangen, ja, könnte Springbank sein. Weil das irgendwie für mich als Springbank ja oft so eine bisschen modrige, holzige, in Richtung Pappel gehende Note. Und das hat offensichtlich aber auch Buchladi irgendwie, weil ich habe auch aufgeschrieben, ich habe vorhin nochmal meine Notes durchgelegt, salzig, maritim und so weiter. Passt ja alles. War halt ganz, ganz leicht, nur wenn überhaupt getorft. Und deswegen habe ich den irgendwie zu Springbank gepackt, weil ich dachte, ja komm, muss auch auf jeden Fall endlich mal Campbellton dabei sein. War dann aber ein Letty 10. Hat mich überrascht, war mein Favorit, fand ich total geil. Ja, Buchladi, 10 Jahre alt. Weiß nicht, was kostet die Flasche? 30, 39 Euro?
Nee, ich glaube der Letty Classic kostet 39 Euro. Ich glaube, der 10 ist ein bisschen teurer. Lass es ein Fuffi sein, egal.
Ja.
Aber, ja.
50 Volumenprozente, 10 Jahre alt. Richtig cool. Also hat mir wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen. Und beim letzten, da hatte ich einen Volltreffer. Da habe ich im Kopf gehabt, ey, das riecht wie der, ich war in Jena im Whisky Center, den hatten wir beim letzten Mal schon, ne, beim Olaf, und habe da letztens irgendwann einen Aaron probiert, einen Quarter Cask. Wie gesagt, das ist der. Aufgeschrieben, Insel Aaron, Volumenprozente 50 plus. Dementsprechend natürlich Region Islands, Schrägstrich, eigentlich gibt es die ja nicht, Highlands, und das war es dann auch, war auch die Abfüllung. Da habe ich mich ein bisschen gefreut.
Ist das dieser Bothy oder wie der heißt, von Aaron? Das ist der Quarter Cask.
Nee, ne? Ist das, ich weiß nicht, heißt der The Bothy?
The Bothy oder so heißt der, glaube ich.
Ja. Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es ein Fassstarker, okay, aus Bourbonfässern, ne?
Mhm. Und eben aus Quarter Cask, der Bothy. Es gibt ja den, es gibt den 12-jährigen Fassstark, oder gab es früher, der alten Apfelreihe, ne? Und dann gab es diesen,
ja,
No-Age Bothy, aber dafür Quarter Casks. Und beide waren High Proof.
Okay, ja.
Und jetzt also bei den neuen Abfüllungen gibt's glaube ich, auch wieder einen Quarter Cask, ne? Aber der heißt jetzt nicht mehr Bowlsy, der heißt wirklich Quarter Cask, ne?
Der heißt beides. Der heißt Aaron Quarter Cask de Bowlsy.
Ah, okay. Gut.
Ja. Der war das auf jeden Fall. Da habe ich mich natürlich gefreut. Ja, auf jeden Fall auch eine leckere Sache, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht.
Das ist doch sehr schön.
Ja, das war so die Erfahrung auf jeden Fall mal wieder. Es passiert ja relativ häufig. Und ich denke, du musst beim nächsten Mal irgendwann mal mitmachen, lieber Oliver.
Ja, wir machen ja ab und zu mal irgendwas blind. Ich finde das, das ist immer irgendwie wie Roulette spielen, finde ich. Macht Spaß, aber ich glaube, so viel lernen tut man da nicht, ist mein Eindruck.
Ja, lernen, hier geht es, glaube ich, wirklich eher um den Spaß. Also ich fand das ist ganz witzig, das zu machen, die paar Sachen zu verkosten und sich dann unsicher zu sein, dann kurz genervt zu sein, dass die Leute nicht rechtzeitig ihre Lösungen abgeben. Und man immer noch warten muss, bis man endlich erfährt, wann geht's denn jetzt, wann weiß ich denn, ob ich richtig lag. Und sich dann drüber zu ärgern, wie blöd man das doch eingeschätzt hat. Also an sich ist es cool und das erdet einen auch mal wieder schön, ne?
Nein, definitiv. Und gerade wenn einem sowas passiert, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, ne? Aber wie dir, dass man einen Whisky, den man eigentlich sehr gut kennt, dass man den nicht erkennt dann in dem Moment. Dass er natürlich auch mal wieder Augen öffnet.
Ja, klar.
Ja, das zeigt einem auch die Limitierung der eigenen Assoziationsfähigkeit, der Möglichkeit, sich Gerüche und in dem Fall vielleicht Brennereicharakter oder eine spezielle Abfüllung auch irgendwie so zu verankern in seinem Gedächtnis, dass man das so wieder abrufen kann. Das scheint offensichtlich ja sehr schwierig zu sein.
Ja, das stimmt. Nee, aber wie gesagt, an sich macht das trotzdem Spaß. Nehme ich immer ganz gern mal dran teil. Nicht jedes Mal, aber so ab und zu ist es ganz cool. Und es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, die da mit auch anderen Bloggern und Vloggern gemacht wird.
Ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, wir können das gerne ja mal zusammen machen. Können wir auch gerne eine Folge draus machen.
Ja, wir schauen mal, ob das folgenwürdig ist.
Ach klar, wenn du 3-4 Sachen hast, blind, da können wir doch schon nochmal eine kleine Folge draus machen. Das denke ich schon.
Das können wir machen. Ja, ja, ja.
Schauen wir mal. Wird er direkt aufgelöst oder ist das im Nachgang?
Nachgang.
Okay. Ja, dann müssen wir halt, machst du noch eine kurze Auflösungsfolge. Das ist doch auch, also eine Aufnahme ist doch auch cool.
Ja. Ja. Definitiv. Wir haben einen, wo wir bei Island sind. Jetzt die Überleitung, lieber Olli. Wir haben lange keinen Whisky mehr getrunken.
Aber die Überleitung war aber jetzt nicht ganz so elegant, ne?
Wir sind bei Islands, bei der Region.
Von ja Aaron zu Talisker.
Da gibt es ja neben Aaron nicht so viel andere. Ist auch noch Talisker. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin ja auch kein gelernter Moderator.
Ja, alles gut. Du hättest ja auch sagen können, wo wir den ganzen Abend hier nur fast starke Sachen trinken, bleiben wir dabei.
Na, touché. Apropos fast starke Sachen und dabei bleiben. Ich bleib mal kurz nicht dabei. Ich gehe mal kurz raus und hol mir mal ein neues alkoholisches Erfrischungsgetränk. Ich bin in einer Sekunde wieder da.
Ja, sehr vernünftig, sehr vernünftig. Ja, Talisker, 15 Jahre. Ich finde diese seit 2019 von Diageo eingeführte Veränderung des Designs für ihre Special Releases echt schön. Also die Dose ist sehr nice. Das sieht so ein bisschen aus wie so Unterwasserpflanzen, die sich so auf dieser Dose ranken. Und das zeigt natürlich so ein bisschen den dieses Küstending, was Talisker hat und dieses, was ans Meer erinnern soll. Ich habe, wie gesagt, den mit Austern schon verkostet. Also ich hatte ein Sample und habe das dann zu einem Austernessen genossen, was sehr, sehr gut war, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt haben wir den halt mal hier pur. Und ich weiß ja, dass der ist super, der kann was und dementsprechend freue ich mich da auch drauf, den jetzt mal wieder im Glas zu haben. Made by the Sea ist das Motto.
Ja, da bin ich wieder. Made by the Seed, ja, das ist Talisca's Motto, ne? Das ist ganz treffend, wenn man da seine Nase zumindest schon mal reinhält, denn der kommt wirklich maritim rüber. Also man hat sofort eine Frische, gleichzeitig irgendwie sowas wie nassen Stein, finde ich. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich hier noch eine Dose von einem Talisca Stone Label vor mir stehen habe. Kommt relativ schroff rüber, aber auch gleichzeitig, weiß nicht, der hat was Weiches, aber auch was Kratziges irgendwie, ne? So gleichzeitig.
Er hat so ein bisschen Muff auch, ne? So ein Muschelbank-Muff irgendwie.
Muschelbank-Muff?
Keine Ahnung, ich bin jetzt ja hier irgendwie noch bei meinen Austern. Also ich hab jetzt natürlich gerade hier voll den Flash, wie wir hier draußen in der Abendsonne sitzen auf der Terrasse und uns einen schönen Abend machen mit dem Tally 15 und so einem Karton Austern.
Da hätte ich jetzt schade, auch was drauf.
Schade eigentlich, dass wir jetzt das hier im kalten November haben und hier ist es heute, ich glaube heute Nacht friert auch mein Auto mal wieder zu. Es waren irgendwie vorhin 4 Grad oder so, glaube ich, als ich raus bin nochmal. Nein, der ist sehr, sehr schön. Der riecht auch alt, finde ich. Also der hat eine Reife, die man bei Talisca, also ich habe jetzt noch nicht so viele alte Taliscas getrunken, ich kenne eher die jüngeren Sachen. Und die sind ja doch immer so ein bisschen krawallig, ein bisschen wild und so. Und der hier ist schon deutlich gesetzter, ruhiger, entspannter. Auch wenn er natürlich trotzdem noch diese Meernoten hat und so, ne? Aber ich finde, er ist deutlich gesetzter und schon der große Bruder von diesen Abfüllungen. Auch ja, wenn er durch den Alkohol natürlich, was habe ich vorhin gesagt, 57,3, das ist natürlich schon eine Ansage, ne?
Ja, also nicht die normalen 45,8, sondern auch noch fast stark.
Genau, Natural Grass Strength.
Ja. Also ist ja Special Release von Diageo, von daher, oder Diageo, von daher, die sind ja eigentlich immer fast stark abgefüllt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen vor ein paar Jahren mal, glaube ich, ne? Und was mir aber auffällt, ja, du hast schon gesagt, ne, dass man merkt, dass der schon ein bisschen älter ist. Der wird im Vergleich zu anderen Talisca Whiskys, finde ich den jetzt fruchtiger.
Weiß ja, nicht, der hat...
Der geht so in so Südfrüchte, so Anklänge zumindest, ne? Von so ein paar Südfrüchten hat er auf jeden Fall. Mango. Das habe ich dir einen Floh ins Ohr gesetzt? Riechst du es gleich?
Nee, ich rieche die Mango nicht. Also ja, er ist fruchtig. Er ist aber, finde ich, eher noch hell. Für mich ist er noch hellfruchtiger. Irgend so eine saftige Birne oder sowas habe ich da mit drin. In diesem... Okay. Rauch und Muff, also Rauch ist es weniger, es ist vielleicht eher so ein, ich habe so ein bisschen so diesen Gummimuff.
Gummimuff?
So ein bisschen. Also in schön. Also angenehm. Ich habe so ein bisschen so ein Rauch von dem man hat, wenn, oder diesen Geruch, den man hat, wenn man irgendwas mit Plastik oder Gummi dabei hat. Okay. Aber wie gesagt, der schwebt so ein bisschen darüber. Und wie gesagt, ich habe ansonsten gefühlt irgendwie eher eine reife Birne oder so in der Nase noch. Ja.
Hab gerade mal probiert. Der Rauch kam für mich in der Nase nicht so krass raus, wie du es das hattest. Also der Zunge viel, viel prägnanter. Nicht übermäßig, aber man merkt definitiv, okay, da ist Rauch da. Der hat eine ordentliche Pfeffrigkeit. Auch nicht das Typische, was er bei Talisca immer ist, man sagt ja immer Chili Catch. Finde ich gar nicht. Der geht eher in Richtung schwarzen Pfeffer hier. Also so ein aromatischer Pfeffer. Und die Frucht ist auf der Zunge für mich fast nicht mehr. Also diese in der Nase habe, finde ich, ist der leicht fruchtig. Wie gesagt, was ich gerade auch gesagt habe, auch wenn ich jetzt nochmal dran rieche, dann bin ich hier immer noch bei ist vielleicht eher in Richtung Sternfrucht oder sowas.
Also der ballert auf jeden Fall ordentlich los, ne? Also der macht keine Gefangenen.
Mhm. Nee, also der Alkohol, der ist auf jeden Fall, der schiebt den ordentlich voran. Und wie gesagt, dadurch sicher auch der Pfeffer nochmal unterstützt irgendwie. Ein bisschen Honig.
Mhm. Bekommt eine Süße.
Ne?
Also statt Frucht habe ich auch Süße. Mhm. Und diese Süße und die Schärfe verbindet sich zu so einem, das wird irgendwie delikat, finde ich.
Mhm.
Also wenn der den Mund verlassen hat, dann hört dieses Gekrippel auf. Und diese Schärfe, die geht so langsam weg und hinterlässt so einen ganz delikaten, eine leichte Schärfe, die Süße auf der Zunge. Ein bisschen diese, diese dunklen Noten vom Holz, die so ein bisschen kommen. Ich weiß nicht, ob das Kaffee ist oder sowas, aber oder Kakao. Aber irgendwie so eine dunklere Holznote irgendwo. So eine leichte Bitterkeit, aber nicht durch die Süße abgefedert. Also nicht so eine angenehme Bitterkeit, die mit Süße auch gekoppelt ist irgendwie. Nicht jetzt nur einfach bitter. Und sehr schön. Also der ist, finde ich, im Abgang total nett.
Mhm.
Mhm. Finde ich richtig gut.
Ich muss gleich nochmal probieren.
Ich muss auch sagen, der kommt, der stellt sich mir jetzt auch anders dar als im Food Pairing mit den Austern.
Mhm.
Ja, da hatte der durch diese Salzigkeit der Austern und diese Frische und die viele Zitrone, die wir auch in die Austern dann gemacht haben, kämpfte der eigentlich dagegen an, ne? Gegen die intensiven Austerngeschmack und die Zitrone, ja. Und hat sich da ganz anders dargestellt, als es jetzt tut. Aber
Ich habe gerade überlegt, beim ersten Schluck ist da was Nussiges und beim zweiten Schluck denke ich, ist was in Richtung Mandel ein bisschen auf der Zunge. So, wenn man zu viele Mandeln vielleicht gegessen hat, und das so dieses leicht bittere. Und es hat eine ganz, ganz zaghafte Bitterkeit nämlich. Also fast nicht vorhanden, aber irgendwie so im Abgang dann. Ja. Wird da so ganz, 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 ganz fein bitter. Was ganz anders ist als dieses, was man von Weinfässern kennt, bittere. Auch das, was anders ist, was man so bei der vollen Breitseite an Bourbonfässern kennt, wenn da dieses, ja, in Richtung Schokoladen, Kakao, Kaffeebittere irgendwie geht oft, ne? Weiß nicht, es ist schwer einzuordnen, wo diese Bitterkeit herkommt, die so ganz leicht ist, denn er ist auch nicht wirklich süß. Aber wie du schon gesagt hast, sehr schmackhaft, ne? Und ich habe gerade nochmal, wie gesagt, auch dran gerochen gehabt. Ich bin jetzt eher bei einer Sternfrucht so ein bisschen, denn die ist auch wenig süß, leicht bitter, aber irgendwie sehr schmackhaft.
Also ich habe ein bisschen mehr Süße. Also ich habe so diesen Dreiklang Schärfe, Süße, Bitterkeit.
Hm. Jetzt beim zweiten Schluck. Ja, Süße, Schluck, ja, aber nicht Schluck so
wird die,
ins Gesicht. Nicht so ins Gesicht
süß. Nee, das ist ganz, ganz ausbalanciert.
Genau.
Das ist mal nicht so delikat, ne? Also die Süße und die Schärfe und diese Bitterkeit, die sind so, die bilden so ein Gleichgewicht. Und pendeln sich so ein bisschen aus. Also cool. Nett.
Und weißt du, was gerade super dazu passt? Ich habe dir doch letztens, als ich dir das Sample, was hab ich denn vorbeigebracht? Hab dir irgendwas vorbeigebracht, deine Flaschen und so, habe ich dir doch das Guinness Hophouse Lager mit ins Körbchen gepackt.
Ja.
Ich habe mir gerade so eins aufgemacht. Das passt ausgezeichnet dazu.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wobei meine Flasche schon längst geleert ist.
Die hast du am Samstag beim Bloggertreffen geleert, das habe ich gesehen.
Kann sein. Das weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da getrunken habe. Ich habe auf jeden Fall auch.
Das?
Nice. Ne? Sehr untypisch für einen Guinness.
Definitiv. Also gar nicht mit Guinness.
Nichts mit dem zu tun, was ich normalerweise kenne von
genau. Der Firma nichts Guinness. Gemein mit dem, was ich als Guinness, aber halt als Stout kenne. Das hier ist halt ein Lager.
Genau. Ne? Also das zeigt ja auch mal wieder, dass wenn Brennereien was anderes machen, dass es nicht vergleichbar schmecken muss.
Mhm.
Ja, ich finde zum Beispiel ja von oh Mann, wie heißt dieses Veltins Kellerbier?
Grevensteiner.
Grevensteiner finde ich super nice, wenn das richtig geil kalt ist, so finde ich das, also finde ich sehr, sehr angenehm.
Mhm.
Das klassische Veltins ist dagegen ja so ein Industriebier, das hat ja nichts mit dem zu tun.
Ja.
Ich mag auch das Veltins, also das normale Veltins vom Fass auch nice. Oder auch meinetwegen aus der Flasche kann ich auch trinken. Aber ich würde nie sagen, dass das aus der gleichen Brauerei kommt. Und deswegen. Ist richtig.
Ich habe in meinem Leben irgendwie, glaube ich, zwei Veltins getrunken bisher. Und ich kann gerade mit der Brauerei nichts verbinden. Mit dem Grevensteiner schon. Das habe ich immer mal getrunken. Das ist echt lecker. Übrigens auch alkoholfrei zu empfehlen. Aber bei Veltins habe ich auch überhaupt kein Geschmacksprofil gerade im Kopf.
Es ist so ein relativ glatt gebügeltes Industriebier.
So ein leichtes.
Kommt irgendwo so aus der Region irgendwo.
Aus Grevenstein höchstwahrscheinlich.
Zwischen Dortmund und...
Oder aus Veltins.
In Gelsenkirchen zum Beispiel trinken wir. Das ist das Hauptbier von Schalke. Da so die Ecke, da kommt es, glaube ich, her.
Bei denen läuft es ja gerade relativ erfolgreich.
Das ist irgendwo, wenn du von Dortmund aus Richtung Ostwestfalen fährst, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Boah, ich bin in Geografie auch nicht so gut. Aber das ist alles nicht so weit auseinander. Und Warsteiner kommt ja aus Warstein und das Veltins ist da auch irgendwie um die Ecke. Das ist alles nicht weit auseinander.
Okay. Ja, also die Dichte an Brennereien ist ja in Deutschland sowieso relativ hoch. An Brauereien, sorry.
Beide, ich glaube, es gilt, ist beides hoch. Ja. Brennereidichte und Brauereidichte.
Das stimmt.
Ja, was, aber es noch mal mehr, was es nicht mehr gibt, sind Leute, die Brot backen oder sowas. Ne? Da gibt es jetzt, das wird immer weniger, aber nein. Und
das gibt es auch noch. Ich meine, bei uns, bei mir ums Eck zumindest. So,
ich hab ja
wir
auch
sagen
noch.
Immer, zu den alten Bäckern bei uns ums Eck, sagen wir immer DDR-Bäcker. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das sagt man so.
Ich kann dir sagen, warum. Also meine Frau sagt das zumindest, dass wir haben auch so einen wunderbaren Bäcker, der sehr, also es lohnt sich da einfach hinzugehen für ein paar Sachen. Ich mag nicht alles, was der anbietet, aber ein paar Sachen finde ich richtig gut. Und meine Frau sagt, dass da bestimmte Dinge schmecken wie früher. Na, du hast ja ansonsten hier in Leipzig diese ganzen Ketten, die es halt überall gibt. Ne? Wendel,
ja.
Steinicke, schieß mich tot. Und das ist ja, sind ja alles irgendwelche gefrorenen Teiglinge, die halt in irgendwelchen Automaten schnell eben hochbacken.
Ja.
Und das ist halt ein Standard-Industrieprodukt quasi, was für 200, 300 Filialen da eben aus so einer Industriehalle rausfällt und dann eben im LKW da in die Bäckereien gefahren wird und dann da aufgebacken wird. Auch okay, machen die auch einen guten Job. Aber ich glaube, wenn ich da hier bei unserem Bäcker ganz früh morgens bin und dann sehe ich, wie die Bäcker da Feierabend machen morgens, ne, und sich da den Mehl von der Schürze klopfen, das ist schon irgendwie was anderes, ne?
Ja, na klar.
Und die Sachen morgens halt noch warm sind und die dann sagt, bitte packen Sie das nicht so direkt in Ihre Brotdose oder so, weil das muss noch eine Stunde auskühlen.
Mhm.
Ja, das ist schon, das ist schon cooler.
Ich mag das. Ja, und das so ist, so sind Bäcker und auch, weiß nicht, andere Sachen, wo du gerade sagtest, so, ne, das ist wie früher. Ja, man kriegt da bei vielen Sachen so ein Flashback dann auf einmal, ne? Ich bin letztens irgendwo lang gelaufen, durch mein Treppenhaus. Da hat irgendjemand im Haus irgendwas gekocht und ich habe mich sofort 25 Jahre zurückversetzt gefühlt. Ne? Also so, bam! Kennst du das? Wenn du irgendwas riechst durch deine Nase einfach nur. Und dann so denkst du, krass, 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 was ist das jetzt? Das hat auch damals so und so gerochen. Das hast du ja ewig nicht mehr gerochen.
Ja, definitiv. Klar, ich war vor 25 Jahren ein bisschen älter als du, aber nein, das ist schon richtig.
Ich bin ja froh, dass du vor 25 Jahren noch nicht 25 warst.
Ja, da bin ich froh. Nein, alles gut. Also ja, ich weiß natürlich, was du meinst. Und das sind natürlich, kommt auch auf die Art an, wie Menschen Dinge zubereiten und dann die Gerüche, die dann da rauskommen und so. Das kann schon sowas auslösen. Ich bin ja relativ selten noch bei meinen Eltern, weil die halt weit weg wohnen. Von daher habe ich das nicht. Aber manchmal gibt es da ja auch Sachen, die mich dann nochmal an meine Kindheit erinnern. Ja, wenn meine Mutter irgendwie mal Marmelade macht oder sonst irgendwas. Ne? Das ist schon ganz cool.
Ich habe hier übrigens gerade zum Vergleich, ich hatte hier nicht nur die alte Talisker Stone Label Dose stehen, ich habe auch den Whisky hier in einem Zweitglas zum Vergleich mal eingeschenkt.
Mhm.
Ich muss sagen, ich würde den alten Talisker 10 dem 15er gerade vorziehen.
Das habe ich mir fast gedacht, dass du das sagst.
Das ist ja der Wahnsinn. Also ist krass. Ne? Also Talisker Stone Label, wann wurden die abgefüllt? Um 2003 rum. Wurden die, glaube ich, auf die Flaschen gezogen. Das ist so eine alte Packung. Wenn man sich die Flasche anschaut, da ist so eine Insel im Endeffekt drauf, als Bildchen, sieht ein bisschen älter noch aus, aber schon relativ modern. Der moderne Talisker Schriftzug ist da. 70 cl schon mit 45,8 Volumenprozenten abgefüllt. Bei der Packung, das ist eine sehr dunkle Packung und die sieht halt aus wie Stein. Ne? Sieht aus wirklich wie Granit. Ich habe irgendwann mal ein Foto davon gepostet, von diesem Talisker mit dieser Packung. Und da hat tatsächlich jemand gedacht, dass es eine Steinplatte ist. Also sieht also sehr echt nach Stein aus. Stone Label heißt das Teil auf jeden Fall. Und Wahnsinn, der ist tiefer, der wirkt reifer, der wirkt gesetzter, der hat mehr Komplexität im Vergleich zu dem 15er hier gerade. Aber auf der anderen Seite ist der auch ein bisschen, die Aromen sind nicht, weiß nicht, obwohl der tiefer ist und nicht fast stark, der ist insgesamt irgendwie kräftiger, weiß nicht warum.
Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Ich hatte doch mal bei einer Flaschenteilung das Glück gehabt, eine Distillers Edition von 1990-2000, also 1990 destilliert, 2000 abgefüllt,
ja,
mal 10 cl abgreifen zu können bei einer Flaschenteilung von jemandem, der seine Talisker-Sammlung, also verschiedene Taliskers, alte Abfüllungen in der FT gepackt hat. Und
ja,
das war grandios und hatte nichts zu tun mit dem, was Talisker heute macht. Ich habe meinem Bruder die Hälfte abgegeben von den 10 cl und der hat mich angerufen und hat gesagt, ey, das ist ja Talisker, wie Talisker, nur in richtig gut.
Ja, ja.
Also Wahnsinn. Der mochte auch Talisker, ne? Aber er sagt, das ist wirklich in richtig gut.
Ne? Ich also mag auch immer so noch Talisker.
Die High-Quality-Abfüllung davon. Mhm. Und Da bin ich mal wieder an so einem Punkt, wo ich mich frage, was ist mit denen passiert? Ja, dass du halt da so einen krassen Unterschied feststellen kannst zwischen dem, was die vor, ja, also wenn du jetzt, also 20 Jahre vorher gemacht haben, ne?
Das Wichtige, das Motto, das Schlagwort hier lautet, glaube ich, Fermentationszeit.
Ist es das?
Ich bin ja jemand, der möchte sich auch weiterbilden und ich höre auch andere Podcasts als meinen eigenen. Und ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mal wieder den Podcast von Philipp Reim gehört. Und zwar den Eye for Spirits Whisky Club.
Hast du wieder ordentlich Content ins Ohr genagelt bekommen?
Ich habe, ja, na klar. Ja, dieses über Whisky Gelabere, das kann ich mir nicht anhören. Ja.
Nein, ich wollte das gar nicht
das Nein, war Spaß.
Ich finde, der Philipp Rein, der macht sein Ding ja gut. Es ist halt eben Teaching, ne? Der ist ein Teacher.
Genau, das ist ein anderes Format, aber auch ein cooles Format, muss ich sagen. Und ich lerne auch immer viel, muss ich sagen. Macht auch Spaß, da ab und zu zuzuhören, ja. Die Folgen sind jetzt auch nicht ewig lang, wie unsere. Ist mal ganz nett. Und zwar ging es da heute um die sogenannte 48-Stunden-Regel, die er da erklärt hat, und zwar, dass die Maische mindestens 48 Stunden fermentieren soll. Und dass es aber so ist, dass zum Beispiel Talisker und auch andere irgendwann unter diese 48 Stunden gegangen sind, gemerkt haben, ja, okay, das ist vielleicht eher ungeil, und dann relativ schnell wieder hochgegangen sind. Das heißt, man hat irgendwann aus Effizienzgründen, ja, Alkohol ist produziert, reicht uns, also geben wir uns die 48 Stunden, weil wir brauchen ja nur Alkohol, und das ist, dem ist aber nicht so, ja. Es ist eben nicht so, dass man nur den Alkohol braucht, den die Hefe herstellt. Er geht dann noch weiter darauf ein, dass nach den 48 Stunden, wenn die meisten Hefen sowieso abgestorben sind, die Milchsäurebakterien ihre Arbeit anfangen und dass die halt für einen geilen Geschmack zuständig sind, weil die ganzen Fehlnoten rausfressen im Endeffekt. Und da hat er unter anderem Talisker genannt, dass die zu denen gehört haben, die ihre Fermentationszeiten irgendwann mal runtergesetzt haben und dann aber relativ zeitig wohl wieder angehoben haben, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass trotzdem die Fermentationszeit von Talisker heute, beziehungsweise vor 10 Jahren, eine andere ist, als die, wie vielleicht in den 80ern oder so, ne? Kann schon durchaus sein.
Also, wenn du ein Stone-Label hast und der ist meinetwegen von 2003, das ist ein 10-Jähriger, dann ist der 93 gebrannt. Wenn ich jetzt einen hatte, der war von 2000, dann ist der 1990 gebrannt. Also sagen wir irgendwie Anfang der 90er.
Ja.
Ja? Du hast Anfang der 90er auf jeden Fall andere Grundstoffe gehabt. Die, ja. die haben andere Gerstensorten benutzt.
Das weiß ich nicht.
Also die Schotten benutzen immer irgendwelche Industriegerstetypen und die wandeln sich im Laufe der Zeit immer. Ja, und die benutzen eigentlich
alle. Ist ja die Frage, ab wann dieses Optik und so verwendet wurde, was die gerade nutzen.
Also wie müsste man gucken, aber ich würd davon ausgehen, dass sich da auch was verändert hat. Dann hast du andere Hefen, dann hast du andere Fässer. Also die Fässer haben sich auf jeden Fall verändert. Selbst wenn es nur Bourbonfässer sind. Bourbon war vor 30, 40 Jahren auch ein anderer, als er vor 10 Jahren war.
Ja.
Ne? Also das heißt, die Rahmenbedingungen verändern sich natürlich. Und wenn du dann natürlich auch noch an den Produktionsmethoden drehst und versuchst, deine Brennerei effizienter zu machen, indem du halt größeren Output kriegst oder in kürzerer Zeit das Gleiche produzieren kannst, dann mag das auch natürlich dazu beitragen, dass sich das Ergebnis verändert. Und spannend finde ich jetzt hier in dem Fall halt, dass es leider sich nicht zum Positiven verändert hat, ne, sondern dass wir halt, also unabhängig davon, mit wem man das Zeug mal in die Hand drückt, die sagen ja alle, boah, was geht da ab im Glas, ne? Mhm. Das finde ich schon ein bisschen schade, ne? Da muss ich sagen, da finde ich ein bisschen traurig. Nichtsdestotrotz mag ich Talisker, auch wie er heute ist, sehr. Ich finde den 10er super. Ich finde diesen 57 Grad North, oder wie der heißt, den finde ich klasse. Ich habe diese Port Rouge,
der Ort heißt Port Rouge, als die Hauptstadt von The Isle of Skye im Endeffekt. Der Hauptort.
Wie man es auch aussprechen mag, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist ja so ein ganz milder, nicer Talisker, den man irgendwie quasi wie Nachtisch, so wie so ein Dessertwein zum Nachtisch mittrinken kann.
Ja.
Und die haben halt viele, viele tolle Sachen. Ne? Also keine Frage, der 18er ist ein toller Malt. Und, ne? Also da gibt's nichts zu meckern. Aber wenn man dann den Vergleich hat, denkt man irgendwie, ne, da ist man... Also aus dem Vergleich heraus ist man dann ein bisschen auf den Boden der Realität auch zurückgeholt, was man denkt, was man denn so cooles da im Glas hat. Ne? Das ist so ein bisschen so das Ding. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, das ist für das, was man heute bekommt, sind das immer noch sehr gute Whiskys und das ist eine tolle Distillerie, die tolle Sachen macht. Von daher gar kein Bashing, aber der Blick in die Vergangenheit zeigt auch manchmal, was man auch verloren hat unterwegs.
Ja.
Muss man hier auch an der Stelle so offen sagen und kann auch nicht alles in den Klee loben. Wenn man überlegt, dass der 10er Stone Label, der hat früher auch 30 Euro oder sowas gekostet. Ne?
Ja.
Der war jetzt nicht unendlich billiger, aber glaube ich auch nicht unendlich teurer als heute. Und so ein 15er hier, was hat der gekostet? 120 Tacken?
Ja.
Ne? Und wenn du dann sagst, okay, der bringt nicht ganz das, ist das schon ein bisschen schade, ne?
Ja, und ich sehe dann irgendwie, ne, immer mal wieder so Angebote des alten Zehners. Dann überlegst du natürlich, ob du dir dann so einen alten Zehner mal wieder zulegst. Den gibt's ja, weiß nicht, wenn du Glück hast, mal für 100 Euro irgendwo.
Kann man machen.
Kann man mal machen, sad story. Ich habe gerade, wie gesagt, das Glas, das halbe, was ich mir vorhin eingeschenkt habe. Das war der Bottle Kill.
Ja, das ist dann halt die natürliche Bestimmung, die du dem Whisky zugeführt hast, dass er natürlich auch getrunken wird. Eine Sache vielleicht noch, das ist ja dir in dem Fall auch passiert, unter uns, ich war ja dabei, als du die Flasche aufgemacht hast. Bei alten Diageo-Bottlings muss man ein Stück weit aufpassen. Ich mach nochmal auf hier. Das sind keine Naturkorken, Also es ist schon aus Kork, aber es ist Presskork. Und den du hattest, lieber Tim, der war schon ziemlich angegangen und bröselig, sodass erst, glaube ich, der Deckel abgerissen ist. Und hat man große Schwierigkeiten rauszubekommen. Also da Vorsicht walten lassen, falls ihr einen alten Talisker mal in die Hand bekommt.
Große Schwierigkeiten rauszubekommen. Das komplette Ding ist in die Flasche gefallen und wir mussten einmal die Flasche auskippen und wieder da reinfüllen.
Genau, also wir hatten große Schwierigkeiten, den Kork aus der Flasche zu bekommen oder das Destillat Kork freizukriegen, wie auch immer man das nennt. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Das ganze Drama an dem Abend habe ich schon verdrängt, ne? Aber ich weiß doch, das ist halt nicht so.
Ach komm, das war doch witzig, da hat man wenigstens was zu erzählen.
Ja, das stimmt.
Genau.
Das stimmt. Nee, aber ich habe jetzt auch einen Bottle Kill gemacht. Ich habe den 15er jetzt quasi leer gemacht.
Sehr gut. Sehr gut.
Und wässern wir den nochmal ein bisschen jetzt mit dem letzten Rest. Mhm.
Ja. Sehr schön. Ja, wie gesagt, so ist es natürlich, dass man auch so über die Zeit, macht das auf jeden Fall auch, wenn ihr zu Hause seid und man die Chance habt, von einer Abfüllung, vor allen Dingen von Standardabfüllungen, wie zum Beispiel Highland Park 12, Ben Nevis 10, Talisker 10, Glenmorangie 10 Jahre alt.
Glenfiddich gibt es den Pure Malt oder den 8er.
Glenfiddich, genau.
Alte Glenlivets gibt es noch relativ günstig.
Sowas, genau. Glenlivets 12, Wahnsinn. Wenn der irgendwie in den 80ern abgefüllt wurde und ihr bekommt da mal für unter 100 Euro eine Flasche oder auch einfach nur ein Sample, probiert das. Das macht wahnsinnig viel Spaß, einfach mal die aktuelle und die alte Abfüllungen gegeneinander zu probieren. Funktioniert sehr, sehr gut bei allen Sachen von Diageo, weil dort häufig große Mengen produziert wurden und somit auch noch große Mengen bei irgendwelchen Tabakhändlern oder so rumstehen, auch an alten Sachen. Probiert das einfach, vergleicht die Sachen, das erweitert den Horizont und macht irgendwie beim Stammtisch und so weiter echt Spaß, das einfach mal so gegeneinander zu probieren. Und man sitzt dann da und freut sich einfach und sagt so, krass, früher gab es sowas für 20 Mark. witzig. Das ist echt cool. Da geht einem echt das Herz auf.
Ja, zumal, also das ist ja Spaß, sowas mal zu finden irgendwo und dann mitzunehmen und sich dann zu freuen, dass man es gefunden hat. Und B, also bei mir zum Beispiel, ich muss unbedingt mir mal wieder so einen Glenfiddich Pure Malt holen. Also das war ja mein erster richtiger Single Malt aus dem Tumbler, aber so ohne Eispo getrunken.
Hm. Mit einem weißen Label?
Nee, der hatte so ein grünes Label. Der hatte nur kein Alter drauf damals.
Ja.
Glaube ich. Es war, das muss so Anfang der 90er auch gewesen sein. Oder? Nee, Quatsch, warte mal, Anfang der 90er. Okay. 94, 95, so die Dreh müsste das gewesen sein. 94 oder 95?
Ja.
95 wahrscheinlich eher.
Ja.
Irgendwie sowas. Ja, genau.
Okay.
Ich würde sagen, Ende 94, so um die Dreh herum. Also von daher wär für mich jetzt auch mal wieder spannend, so einen mal wieder in der Hand zu haben.
Ja.
Und sowas gibt es noch. Das ist noch gar nicht so irre teuer. Also von dem Zeug haben die wirklich Millionen Flaschen produziert. Und ich glaube, da kriegt man für, keine Ahnung, 50, 60 Euro mit Sicherheit noch irgendwo mal was. Wenn man ein bisschen Glück hat.
Ja, also das gibt es entspannt wirklich, glaube ich, nochmal so zu finden irgendwie. Da muss man einfach mal ein Auge haben und auch ein bisschen Glück.
Genau, also wichtig ist für solche Flaschen jetzt nicht irgendwelche Mondpreise bezahlen. Ne? Wenn dann jemand für sowas 150 Euro haben will, das ist Quatsch. Ne? Also das muss man jetzt auch nicht machen. Gerade bei so abnormalen Standards. Die dürfen meinetwegen das Doppelte kosten zum heutigen, wenn die so alt sind, aber auch nicht mehr.
Also ich würde, vielleicht können wir ja mal wieder so eine Flasche nochmal ins kommende Sample-Set packen. Irgend sowas in der Richtung, also keine Ahnung, was wir vielleicht irgendwie da mal finden oder so. So einen alten, älteren Standard. Wir hatten das ja schon mal mit dem nicht Aberlour, aber White Heather.
Ja.
Vielleicht finden wir ja noch was, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. War nur eine Idee jetzt am Rande.
Nein, kann man mit Sicherheit machen. Da wäre es natürlich spannend, wenn man auch den Vergleichmaßstab hat, ne?
Ach so.
Da müsste man ja eigentlich neu gegen alt mal eine Box machen.
Ja, also ich glaube, so Glenlivet 12, so einen alten oder sowas, oder man, was du sagtest hier, Glenfiddich, so ein Pure Malt, das kriegt man vielleicht nochmal irgendwo besorgt, oder?
Ja, bestimmt, klar. Es gibt ja auch Raritätenhändler, die das für einigermaßen erträgliche Preise auch mal raustun, sowas.
Ja, ich überlege halt gerade, weil...
Das ist jetzt nichts, was wir morgen versenden können, ne? Da müssen wir halt ein bisschen gucken. Aber wenn wir sagen, wir geben uns einen Horizont von einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr, ja, um dann mal so zwei alte, zwei neue Abfüllungen, also so eine Viererbox, ne, mit mit halt meinetwegen, ich sage jetzt mal einfach Glenfiddich und Glenlivet, ne, und dann jeweils die alte und die neue Version, das kriegt man schon hin.
Ja. Ja, nee, das klingt doch gut. Lass uns das einfach mal im Auge behalten.
Ja. Finde ich gut.
Bevor ich es vergesse, mein lieber Oliver, du hast mir heute zwei sehr, sehr nette Nachrichten geschickt. Und zwar hatten die mit Musik zu tun.
Ah, unsere Playlist.
Möchtest du dazu kurz was sagen?
Nö.
Ja, die wollen wir natürlich überhaupt nicht vergessen. Wir haben ein cooles Feedback bekommen bisher für die Playlist und die hat auch schon ein paar Follower. Wir sind auf jeden Fall schon zweistellig.
Wir sind auf jeden Fall immer noch zweistellig. Finde ich gut.
Ja, ja, noch nicht dreistellig. Ja, da fehlen uns noch ein paar. Aber wir sind auf jeden Fall, ich merke, das sind immer mal so ein paar Leute, sagen so, ja, folgen wir mal. Auch wenn wir vielleicht noch nicht ganz den Musikgeschmack cool finden. Aber was wir an Feedback bekommen haben, war schon ziemlich cool und ganz witzig und teilweise mit Herzen für Fat Tony übersät und so. Und wir haben uns natürlich heute auch wieder jeder zwei Songs rausgesucht.
Und genau.
Ich hätte gern den Herrn Behnen als allererstes heute mit seinen beiden Songs.
Genau, dann fange ich mal an. Es gibt einen Musiker, der heißt, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Ich nehme mal an, der lebt noch. Der heißt Uwe Schmidt. So weit, so gut, also mit bürgerlichem Namen. Und der ist irgendwann nach Südamerika ausgewandert. Und der hat in Deutschland, war der Teil der Techno-Elektronik-Szene, sag ich mal weitestgehend, in den 80er und 90er Jahren, ist dann irgendwie nach Südamerika ausgewandert und hat dort die südamerikanische, ich weiß nicht, Volksmusik, Folklore-Musik, wie man das nennt, hat die für sich entdeckt und hat die vor allen Dingen mit seinem elektronischen Musikverständnis bearbeitet. Sein Künstlername ist Atom Heart und hat als berühmtestes Projekt, glaube ich, das Projekt Senor Coconut gehabt. Da gab es, glaube ich, zwei oder drei Alben. Die sind auch ein bisschen bekannter. Das ist so halt, wie gesagt, südamerikanische Musik, aber elektronisch bearbeitet oder verpackt irgendwie. Ziemlich cool. Macht total Spaß. Und der hat ein Label gegründet, Rather Interesting. Rather Interesting. Und hat da, ich weiß gar nicht, 40, 50 Alben auf dem Label rausgebracht. Ein Projekt von ihm heißt Pop Artificiell oder Pop Artificial, Pop Artificiell, wo er Pop-Klassiker covert und diese in so einer Art elektronischen Remix-Bearbeitung rausbringt. Und den Song, den ich ausgewählt habe von dem Album, ist Sunshine Superman von Donovan. Da sind auch Bowie-Songs, James Brown, Stones und sowas covert er da. Sehr, sehr nice. Kann man sich auch komplett.
Superman. Ich suche das erstmal kurz. Ja.
Kann man sich auch komplett als Album anhören. Ist wirklich fantastisch. Also der hat ganz viele tolle Sachen gemacht. Manche ja, jazzigere Elektronikprojekte, Ambient-Sachen und so. Also wirklich ganz toll. Kann man sich auch drin verlieren im Kosmos von dem Typen. Der müsste mittlerweile, also der ist wahrscheinlich nochmal 10 Jahre älter als ich. Weiß nicht, was der jetzt da treibt. Ob der überhaupt noch in Südamerika ist oder wieder in Deutschland ist. I don't know. Ist ein Song, also ich bin darüber gestolpert, als ich irgendwie in CD-Kisten was gesucht habe. Ich keine CDs mehr höre, schon lange nicht mehr. Und ich habe da was gesucht und hatte die CD in der Hand und dachte, Mensch, da könnte man eigentlich doch auch einen Track für unser...
Sagst du mir nochmal den Namen, bitte?
Pop Artificiell oder Pop Artificial. Ich habe dir, glaube ich, auch einen YouTube-Link geschickt. Pop Artificial.
Ja, da stand jetzt nur deine Songname da, weil ich habe mir gerade die ganze...
Und das Sunshine Superman findest du den nicht.
Mike Vickers...
LB Pop Artificiell. Ist ja auch egal, du kannst es ja auch später noch in die Liste eintragen.
Ja,
Der zweite Track, oder möchtest du erst einen oder soll ich gleich den nächsten machen?
Ja, mach du den nächsten.
Okay, der nächste ist von einer, ich würde mal sagen, relativ klassischen Rockband oder Rock'n'Roll-Band, die auch, glaube ich, in 90er, 2000er Jahren so ihre großen Erfolge hatten. Cake heißen die. Mhm. Ich glaube, der berühmteste Song von denen ist irgendwie eine Covernummer. Die haben auf jeden Fall einen Song, den ich total mag, vom Album Fashion Nugget. Und der heißt Stick Shifts and Safety Belts. Und zwar ist das eine Liebeserklärung in zweierlei Hinsicht. Nämlich einmal an Autos. Und zwar an Autos, die eine durchgehende Bank vorne haben und keine Anschnallgurte. Also alte amerikanische Autos aus den, ich würde mal sagen, 60er Jahren, keine Ahnung, wann da die Gurtpflicht kam und wenn man Einzelsitze eingeführt hat. Aber das ist sozusagen das, was die Jungs da besingen oder der Sänger da besingt in dem Song. Weil, und das ist jetzt der wichtige Grund, warum finden sie das so gut? Weil man nur dort quasi sein Babe während der Fahrt in den Arm nehmen kann, also die sich sozusagen an einen rankuscheln kann. Weil es ja eine durchgehende Bank im Auto ist und es halt keine Gurte gibt, die einen da irgendwie behindern im Auto. Süßer Song, total nett gemacht. Auch so mit dem Augenzwinkern. Ja, man weiß, die Japaner bauen tolle Autos und die sind auch sicherer und so, aber ich liebe es halt, wenn ich in so einem Auto kann ich halt mein Babe nicht in den Arm nehmen beim Fahren. So, ist schon cool gemacht und ja, finde ich ziemlich gut. Ein Rock'n'Roll-Song, würde ich sagen, von der Art her, der Mucke.
Das klingt sehr gut. Sehr, ja. Sehr schön. Ich habe natürlich auch zwei Songs rausgesucht und jetzt können wir das nochmal so ein bisschen mäßig, wie so ein Radiomoderator. Nein. Ich habe mir auch zwei Songs rausgesucht und zwar ist der eine von einer, nenne ich es Combo, nenne ich es Band. Ich nenne es mal Band einfach. Es sind einfach zwei Typen, die machen gemeinsam Musik und zwar nennen die sich Darkside. Dazu gehören zum einen Nicolas Jahr, zum anderen Dave Harrington und Nicolas Jahr ist eigentlich bekannt für eher elektronische Musik. Dave Harrington ist ein Bassist und die machen total geile Mucke zusammen, hauptsächlich instrumental. Teilweise singt der Nicolas Jahr ein bisschen drauf, was aber so ein bisschen eher verzerrt ist, sehr, sehr sphärisch, sehr, sehr viele Flächen. Geht teilweise ein bisschen in die Richtung von Pink Floyd, aber moderner und habe ich sehr, sehr lieben gelernt, zuerst irgendwie eigentlich übers Feiern gehen, ganz viel Nicolas Jahr gehört, da gab es damals ein sehr, sehr gutes Album von ihm und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Space is the only noise you can hear oder sowas und darüber bin ich dann auch auf Darkside gekommen und die zwei haben anfangs nur eine Maxi rausgebracht, da waren zwei Tracks drauf, A und B hießen die, und oder A1 und B1 oder so. Und das habe ich total gefeiert und dann habe ich mir irgendwann das Album gekauft und das heißt Psychic, also psychisch im Endeffekt. Und fand das total gut und habe mir einen Song von diesem Album, und zwar eigentlich der, ist wahrscheinlich der erfolgreichste Song von dem Album rausgesucht, und der heißt Paper Trails. Das würde ich euch mit reinpacken. Und ich würde euch dazu empfehlen, also ihr da draußen, hört das auf jeden Fall richtig laut, weil dann ist es richtig geil. Das wäre also so ein bisschen in die Richtung, ja, es ist so eine Mischung aus elektronischer Musik und eben, ja, Gitarrenmusik allgemein. Eben ohne irgendwie Genres. Ich bin da immer sehr, sehr doof drin, das irgendwie so zu verorten. Und dann Lieblingsbands, die in Richtung, ja, Pop, Indie, Rock, Elektronik geht, alles Mögliche gemischt, und diesmal wirklich aus Dänemark, und zwar heißen die Veto. Eine Band um den Leadsänger Trolls Abrams, der auch sehr, sehr viel in der elektronischen Musik unterwegs ist, aber vor allen Dingen auch durch seine Band Veto bekannt geworden ist. Die haben sich eine Zeit lang aufgelöst, dann wieder zusammengekommen, und ich bin da über meinen guten Freund Martin draufgekommen, der hat das immer in seinem Zimmer gehört, als wir zusammen in einer WG gehört haben. Und ich habe gefragt, Alter, was ist denn das Geiles? Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist Veto. Und seitdem bin ich großer Fan, war inzwischen auch auf ein paar Konzerten, habe ein paar Vinyls zu Hause, und supporte die auf jeden Fall. Und freue mich, dass ihr mit uns dann den Song Four to the Floor hört. Und zwar ist der vom Album Sinus Point Break. Ziemlich cool, geht ganz schön nach vorne, aber kann man auch beim Whisky trinken gut hören, wenn man nicht gerade einschlafen will. Ja, wenn man so ein paar Leute ist, Whisky-Stammtisch hat, ist natürlich immer cool, dass man nicht nur irgendwie so was Entspanntes hat, so ganz Ruhiges. Das muss nicht sein. Ich finde, Whisky ist was zum Socializen, was man teilt. Deswegen teilen wir das ja auch mit euch, und deswegen hier in dem Fall Veto, Four to the Floor. Viel Spaß damit.
Sehr gut.
Ich will gerade fragen, Olli, bist du noch da?
Ja, du, ich habe dir gespannt zugehört.
Okay, schön.
Das Nein, ich finde das mit der Liste richtig cool.
Hörst du dir das auf jeden Fall auch an?
Ja, definitiv. Ich finde das mit der Liste richtig cool. Ich finde es das klasse, dass wir da auch so, wie du sagtest, du weißt gar nicht, wo du das musikalisch verorten willst. Muss man gar nicht. Wir haben ja gesagt, bei unseren Malls wissen wir auch nicht immer, ist das jetzt Speyside Highlands oder Campbelltown oder was auch immer. Also blind, ne? Und ich finde, bei Musik braucht man das auch nicht. Vielleicht kriegen wir das hin, so auf die Dauer unseres Podcasts da irgendwie eine schöne, geile Liste zu kriegen mit coolen Songs, die man irgendwie so hören kann, die aber auch sehr, sehr abwechslungsreich sind, wo irgendwie Sachen mit Hip-Hop drin ist, irgendwie elektronisch, irgendwie Gitarrenmusik, Emo, Rock, was auch immer, ne? Und darüber halt auch wieder aber eine schön hörbare Liste haben, die dann auch wieder Spaß macht und nicht so eintönig ist. Finde ich gut. Passt sehr gut.
Mich freut es auch. An.
Okay.
Ich höre es auch immer schon quasi auf dem Weg zur Arbeit.
Wollen wir einen Haken machen an der Stelle? Einen Haken dran.
Definitiv nicht nur einen Haken an die Playlist, beziehungsweise an die Playlist für heute zumindest. Beim nächsten Mal füllen wir die natürlich wieder. Ich denke auch, wir sind für heute mehr als durch, denn ich sehe hier auf meiner Uhr gerade schon wieder knapp 2 Stunden, und ich habe schon Beschwerden bekommen von unserem lieben Freund Marco. Hahaha, eine bummelige Stunde. Fake News. Das natürlich nicht. Wir überziehen natürlich ganz gerne mal, und bitte versteht die bummelige Stunde als eine Mindestangabe, ja? Trotzdem machen wir für heute, denke ich, an dieser Stelle Schluss.
Genau, das machen wir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye.
Tschüss, macht's gut, lasst euch gut gehen, bleibt gesund.